Alles, was da drin passiert, ist so absurd und es ist so drüber. Das ist für mich vielleicht jetzt schon der Kampfmove des Jahres 2021, dass die immer die frisch gebackenen Brote ins Wasser tauchen, dass die nass sind und ihnen dann die nassen, großen Brote auf den Kopf schlagen. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Das hat mich einfach nur irritiert. Was ist das denn für ein Move eigentlich?
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Aber das ist halt eben sau lustig und das zeigt so eine gewisse anarchische Grundhaltung.
Und damit herzlich willkommen in der ersten Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit meiner Wenigkeit Max Nikolas Maria von und zu Nachtsheim und der König natürlich, von Hessen,
ja.
Da natürlich da drüben auf der Gegenseite, mein Papa Hendrik Nachtsheim. Hallo.
Hendrik vor allem.
Hendrik.
Natürlich, genau. Ja, hallo Max.
So, hallo Handy.
Ja,
das hallo ist Papa. Die,
ja.
Hallo Handy auch.
unsere erste Ausgabe, unsere erste Folge.
Ja.
Und eine Osterfolge quasi.
Eine K-Osterfolge.
Genau.
Und wir haben uns jetzt noch gar nicht vorgestellt. Und jetzt gibt es ja bestimmt Leute da draußen, die wissen auch noch gar nicht, wer hier eigentlich spricht. Und zwar, wir sind Vater und Sohn tatsächlich. Das ist eine interessante Konstellation, die es aktuell, glaube ich, nicht so oft in Podcasts gibt. Mein Vater, Henny, der macht schon ganz lange Comedy, denn du bist 50% von Badesalz. Das kennt ihr vielleicht da draußen. Viele manchmal sagen Leute, gibt's die eigentlich noch? Die gibt's noch, die machen noch sehr viel und die sind auch, wenn nicht gerade Corona ist, auch noch sehr viel auf Bühnen. Genau, das macht Papa und du schreibst auch noch und ich versuche dich gerade vorzustellen, weil ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, wenn jemand sagt, stell dich doch mal vor. Und
dann
hallo, also ich bin der Max und ich mache das und das. Okay, das ist immer so, sich selber einschätzt, ist wie sich seinen eigenen Wikipedia-Eintrag schreiben. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen den Leuten zu sagen, was du machst. Aber ist das eine zufriedenstellende Zusammenfassung deiner Person?
Ich habe genau. Badesalz ist halt der Kern schon immer, ist immer das Mutterschiff. Und dann steigt man in ganz viele andere kleine Boote und macht noch allem viel möglichen Sachen. Das stimmt schon.
Ja.
Das ist bei dir ein bisschen anders. Dein Mutterschiff ist jetzt nicht, sagen wir mal, ein Act. Wenn überhaupt, dann ist es der Name Rockstar vielleicht ein bisschen, weil es dein Künstlername ist, mit H geschrieben hinten. Max hat angefangen erstmal mit Musik.
Ja.
Rap-Musik, schöne Alben gemacht, mehrere unter dem Namen Rockstar. Dann ein Ausflug ins Comedy-Fach.
Mhm.
Dieser Ausflug hat nicht ganz so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast damals. Hat aber nichts zu sagen gehabt, weil er dann später da nochmal die Kurve gekriegt hat. Und dann hast du ein Fach entdeckt, in dem wir jetzt gerade hier tätig sind, nämlich Podcast. Also man kann fast sagen, mit deinen jungen 37 Jahren gehörst du für mich ein bisschen in meiner Wahrnehmung zu den Podcast-Vorreitern in diesem Land. Zumindest zu denen, die sich wirklich früh einen guten Namen gemacht haben. Unter anderem mit Radio Nukular, euer Vergangenheitsbewältigungspodcast, könnte man jetzt viel drüber quatschen. Ich war mal kurzzeitig sogar Manager von diesem Projekt.
Ganz kurz der Manager.
Ich wurde aber dann nicht mehr gebraucht, weil die Jungs zu schlau sind. Und da sind noch eine ganze Menge Podcasts dazugekommen, unter anderem halt jetzt auch der mit uns. Aber du bist auch ins Comedy-Fach wieder zurückgekommen, indem du vor 2 Jahren ein Soloprogramm geschrieben hast oder vor 1,5 Jahren.
Genau.
Und mit dem du dann auch eine sehr erfolgreiche, wenn auch jetzt erstmal noch nicht so große Tour gespielt hast. Und jetzt wäre normalerweise auch schon längst, die Fortsetzung hätte schon längst stattgefunden, aber da hat halt Corona
einen
Strich durchgemacht.
Absolut.
Ja, wie deswegen, so allen.
Wie gerade allen, was die Live-Sektion angeht, deswegen ja. Genau, also sehr viel, noch nicht so richtig auf eine Sache einschließbar. Um allem Unnütz bin ich jetzt auch noch Ladenbesitzer quasi ab Sommer.
Stimmt.
Also aber noch einen Online-Store. Ich mache einfach sehr, sehr viele Sachen. Ich mache sehr, sehr viele Sachen. Und deswegen, ich mache schon seit 7 Jahren Podcasts und deswegen ist es auch absolut gut, dass wir jetzt diesen Podcast hier machen. Und wir besprechen die besten Filme aller Zeiten.
Ja.
Also heute für mich zum Beispiel das ganze, da können wir auch gleich dann hingehen, das ganze Bud Spencer, Terence Hill Thema ist für mich zum Beispiel ein absolutes Nachholthema gewesen, weil ich das einfach als Kind nicht konsumiert habe. So. Und als wir den jetzt zusammen geguckt haben, war es wirklich so, okay, wow, das ist also die große Faszination, die mich seit Jahrzehnten eigentlich schon überall begleitet. Und man sieht das ja immer wieder und weiß, dass das ein Kultduo ist und dass die halt wirklich eine ganze Generation oder Generationen geprägt haben. Mhm. Aber ich war immer so, ja, ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich keinen Film damals aktiv geguckt habe, weil ich mal so ein Cartoon-Kind war als Kind und das dann halt so ein bisschen ignoriert.
Ja, aber das ist ja oft so, dass Filme haben in einer bestimmten Zeit so eine Epoche, wo die wahnsinnige Beachtung finden auf der ganzen Welt und dann jemand, der dann 15 Jahre danach zur Welt kommt oder 20, dann ist es halt eben, dann ist es ein bisschen vorbei oder dann hat er seinen eigenen Kosmos, was Sachen angeht.
Ja, man ist ja auch immer so ein bisschen verschiedene Ehren interessiert und ich muss sagen, für mich ist immer so, die 80er sind halt so super spannend.
Mhm.
Ich bin 84 geboren, ich bin jetzt auch schon 37, aber die 80er finde ich so ein super spannendes Zeit. Ich finde immer 70er beginnt für mich immer erst so richtig in meiner Wahrnehmung ab Star Wars. Keine Ahnung, das ist dann so 77 und davor irgendwie die Jahre waren so, das wenig, kann da immer so wenig zuordnen, vielleicht noch der Pate oder sowas, aber die 70er, die fallen immer bei mir so in meiner Wahrnehmung oder in meinem Interessengebiet so ein bisschen raus. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, dieses Bud Spencer, Terence Hill-Thema mal jetzt mal so anzugehen.
Und bevor wir gleich auf die Filme eingehen, muss ich dazu ein bisschen was loswerden, weil das ist tatsächlich für mich ein sehr emotionales Ding, ja, weil wir nämlich mit vier Fäuste für ein Halleluja einen Film geguckt haben, den ich tatsächlich das letzte Mal vor 49 Jahren gesehen habe.
Von 49 Jahren.
Der ist 1972 rausgekommen, da war ich 15, und das ist schon irgendwie eine Zeitreise und ich bin natürlich mega gespannt auch, wir haben ja während dem Film auch uns nicht groß ausgetauscht, sondern wir haben uns das für jetzt aufgehoben, was du bei dem Film so empfunden hast, wie du den gesehen hast. Für mich war es auf jeden Fall wirklich so ein bisschen erstmal wie so ein bisschen mit dem Auto in die Straße fahren, wo man groß geworden ist. Was hatte das für mich? Man kommt mal wieder in die alte Heimat, in das alte Heimatviertel und sagt, ach, da habe ich gewohnt, aber ich hatte das Haus viel größer in Erinnerung zum Beispiel, weißt du, als Junge und so. Und das hatte ich mit dem Film. Ich weiß auch noch, wo ich den gesehen habe. Das war das Astoria-Kino in Neu-Isenburg, wo ich groß geworden bin.
Ist es ein Kino, was noch existiert?
Nee, leider nicht.
Okay.
Das war ein Kino, was immer sehr innovativ war. Die hatten zum Beispiel als erstes eine Raucher-Lounge drin oder Loge und dann
wurde viel geraucht früher im Kino.
Ja, ja, und das war, und eine Bar. Und natürlich war das immer so, in der Raucherloge wurde halt geraucht, oder Raucherlounge nannte sich dann, aber wenn man aber nur eine Reihe davor saß, wo schon man nicht mehr in der Raucherloge
das hat ja, geht ja nicht weg, ne?
Genau. Und das war die Hölle. Das war nicht, die blödesten Plätze von allen, weil wenn du Nichtraucher warst, war das die Hölle. Das haben sie dann auch nicht so lange durchgezogen. Aber da habe ich damals vier Fäuste für ein Halleluja gesehen. Und
49
Jahre. Da bin ich als Bub drin gewesen und jetzt sitze ich mit meinem eigenen Bub hier. Und wir quatschen darüber.
Und da würde ich auch einfach jetzt mal einsteigen.
Wir steigen jetzt mal ein.
Natürlich hier nicht jetzt der große, also es soll hier sehr, sehr viel darum gehen, dass wir Emotionen mitbringen, dass wir, ne, so, dass Papa, so, wenn er schon sagt, er hat das vor 49 Jahren, da kommt natürlich viel Persönliches mit rein, und gar nicht so viel Wissen. Deswegen will ich ja auch diese Filmzusammenfassung heute relativ knapp halten.
Also wie viele Sätze kriege ich?
Du kriegst von mir 3 Sätze.
3 Sätze um den Film zusammenzufassen.
Du hast 3 Sätze.
Das ist die total Möglichkeit. Fair. Das ist echt total fair.
Super. Aber es ist jetzt auch, muss man dazu sagen, dass 4 Fäuste für Halleluja jetzt nicht gerade so anspruchsvoll wie Dark oder sowas ist, sondern das ist schon, also das kann man schon kriegen.
Das habe ich damals nicht so empfunden. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden. Also, 3 Sätze. Dann fange ich mal an. Satz 1, 2, zwei ungleiche Brüder namens Bambi, gespielt von Bud Spencer, und Trinity von Terence Hill, müssen ihrem Vater auf dessen Sterbebett versprechen, dass der eine Bambi aus dem anderen Trinity einen passablen Pferdefieb macht. Komm, das ist aber erlaubt. Das ist egal, scheißegal. Satz 1, okay. Satz 2 ist kürzer. Satz 2, das klappt aber nur bedingt.
Das ist ein kurzer Satz,
ja. Genau, und Satz 3, aber dafür gibt's ordentlich auf die Mütze. Wir sehen sehr lustige Prügeleien und letztendlich ist die Handlung sowieso eher episodenhaft, so dass das dann auch alles so funktioniert.
Ja, damit, das sind 3 akzeptable Sätze.
Gut.
Ja, das ist so das Ganze grob zusammengefasst. Ja. Also es ist das ungleiche Paar. Es ist so ein bisschen die Blaupause des ungleichen Paares, das wir da sehen. Der Ursprung der Buddy-Komödie quasi.
Ja, so ein
quasi.
Bisschen, also, sagen wir mal, so Asterix und Obelix oder
Dick und Doof,
Dick und Doof oder Tom und Jerry.
Ja.
So, das sind so, und das haben die auch mitgeprägt. Also das ist schon wirklich, das ist ein richtig großer Kult. Ja. Und die beiden, ja. Und haben ja auch danach diesem Film auch noch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Filme noch gedreht und ganz viel. Und alle hießen auch immer so 2 wie Pech und Schwefel und 2 und 4 Fäuste für ein Ave Maria und was weiß ich.
Ja.
So. Man hat das dann schon ordentlich mitgenommen. Aber es war halt auch natürlich wahnsinnig erfolgreich. Dieser Film, über den wir jetzt gerade reden, hatte damals 12 Millionen Zuschauer. Das ist wirklich, krass. Das ist, weißt du,
wenn wir reden jetzt vom deutschen Raum.
Wir reden vom deutschen Raum, nicht weltweit. Mhm. Weltweit war das noch das Zigfache. In Deutschland hatte der 12 Millionen Zuschauer. Und das ist schon Wahnsinn.
Waren das damals die größten Helden so zu dem Zeitpunkt? Also war das so ein Riesenphänomen wie, ja, keine Ahnung, wie es dann später, wer waren denn dann später große Duos, die man so richtig angehimmelt hat? Oder zumindest so, wenn man jetzt aufs Jetzt guckt, dann sieht man ja ganz oft so Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson oder sowas, die sehr ungleich sind, die auch so ein bisschen dieses Buddy-Cop oder Buddy-Komödien-Ding haben. Die sind ja heute so das Hype-Thema oder waren es jetzt zumindest in den letzten 10 Jahren immer mal wieder. Ist das damals so gewesen, dass das auch so, waren das so mit die Größten? Waren das so die, wie die möchten wir sein,
ja,
Anfang der 70er?
Ich glaube schon. Mir fällt jetzt auch niemand ein, der das noch so erreicht hätte jetzt gerade in dem Filmbereich. Und das waren Helden, das waren Heroes. Man wollte irgendwie so sein wie die waren cool. Das hat natürlich auch, also einmal die, wie sie es gespielt haben, die Rollen waren schon sowieso auch vom Buch her cool angelegt, aber dann, da kommen wir auch noch gleich zu, durch die deutsche Synchronisation wurden die noch sehr viel cooler und sehr viel lustiger. Und das war schon dieses Unaufgeregte in Stresssituationen. Du siehst die ja nie irgendwie Stress, dass sie immer gestresst sind. Die sind immer, haben immer alles im Griff und wissen es schon im Voraus. Und dass sie das sowieso alles lösen. Und klar, als Junge fand ich die, boah, ich dachte, wenn ich einer wäre, weißt du, wenn ich so mal die Kraft von dem einen hätte und die blauen Augen vom anderen, wäre es perfekt, so ungefähr. Ja. Und das waren Helden, ja.
Ja, das denke ich mir. Ne? Das, ich meine, das ist ja das, was ich dann irgendwie auch über ganz viele Generationen getragen hat. Auch in meiner Generation gibt es so viele, die Bud Spencer und Terence Hill Fans sind, obwohl sie das natürlich nicht aktiv im Kino gucken konnten, weil sie einfach de facto noch nicht auf der Welt waren, aber die das halt lieben, weil sie das von ihren Eltern mitgegeben haben. Das war jetzt bei uns nicht so ein Anknüpfpunkt. Wir haben da nicht so drauf, du hast mich da nicht so hingetrieben in die Ecke, dass ich mir das angucke. Keine Ahnung warum, manchmal ist das ja dann einfach so. Aber jetzt war es halt umso spannender, den das erste Mal so einen Film mit dir zu erleben.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich die tatsächlich, als du in dem Alter warst, wo du die jetzt vielleicht jetzt irgendwie auch mal genießen können oder Dings, habe ich die so ein bisschen selber schon aus den Augen verloren gehabt. Mhm. Das war dann auch nicht mehr so mein Thema. Ich war ja dann selbst auch beruflich auch nochmal dann eben auch comedymäßig unterwegs. Ja. Was, ich meine, dann war das nicht mehr so ein Schwerpunkt. Aber ich weiß noch, dass 72 und in den Jahren darauf, dass das ein Riesenthema war, wenn diese Filme kamen. Und dann waren die auch bei zum Beispiel Thomas Gottschalk, Wetten, Das und sowas. Das waren Weltstars dann. Die wurden verehrt.
Frag mich immer, war das weltweit wirklich so ein Riesenthema oder war das gerade hier im deutschsprachigen Raum ein besonders krasses Thema, weil wir natürlich auch diese extrem eigensinnige Synchro hatten?
Das gebe ich zu, dass ich das nicht dass ich das nicht seriös beantworten kann, wollte ich sagen.
Ich weiß es nicht.
Da müsste ich jetzt müssten wir jetzt auf Pause drücken und erstmal googeln.
aber darüber haben wir auch keine Lust.
Nein, das hat keine Lust, also vielleicht auch nicht so wichtig, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass die Filme in Europa ganz gut funktioniert haben, weil sie ja auch, wenn sie nicht so lustig synchronisiert waren wie in Deutschland, trotzdem ja auch als Komödien ausgelegt waren. Also allein diese Schlagtechnik von Bud Spencer, der halt immer auf den Kopf haut und dabei unterlegt mit einem Geräusch, das sowas von übertrieben war, dass du im Kino halt dich kaputt gelacht hast.
Irgendwie. Ja, total.
Oder diese Speed-Knarren-Attitüde da, diese Technik von Terence Hill, der dann halt eben, klar, mit schneller gedrehten Bildern und sowas, irgendwie dann den Colt 18 Mal ins Halfter gesteckt hat und dann wieder irgendwie um einen zu knallen und so. Das war halt neu und das war halt einfach hochunterhaltsam damals.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist generell so ein Ding, ne, dass man sowas halt, also das sind nämlich alles Dinge, die ich trotzdem auch kenne, obwohl ich die Filme nicht gesehen habe. Und das ist ja immer ein sehr starker Hinweis dafür, was für ein Impact, also was für einen Einfluss das auf die Popkultur und auf die Leute hatte, wenn man solche Sachen wie zum Beispiel diesen ganz berühmten Ich hau dir mit der Faust auf den Kopf Move, wenn man einfach weiß, das ist ein Bud Spencer-Move und keinen einzigen Bud Spencer-Film gesehen hat. Das ist halt.
Das musst du erstmal schaffen.
Ja, das ist natürlich so, also wie wenn man irgendwo, wenn irgendwas aufgeht, so ein Lichtschwert und dann weiß man sofort, das ist Star Wars oder sowas, ne? Oder ein gewisse Geräusche oder sowas. Geräusche, Bilder, Moves, so. Ich finde das immer, das hat so eine, wenn man das schafft, dass da so eine Marke entsteht, dass auch die Leute, die gar keinen Bezug haben, sofort wissen, was gemeint ist, das ist immer sehr, 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 sehr gut. Und,
war eine Marke, trifft es. Die beiden waren eine Marke und das war eine Zeit lang einfach. Hat man
die
das
waren
einfach.
Auch zusammen die stärkste Marke. Also ich finde immer, einzeln kann man gar nicht so viel mit denen benennen, aber so das war schon so dieses Duo. Es gibt ja so, das ist wie bei Bands ja auch, so, es gibt Bands, da macht's einfach, wenn einer der Künstler solo geht, macht das dann einfach nur die Hälfte vom Erfolg aus oder so. Oder das macht dann, das hat dann nicht so eine Reichweite und auch nicht so ein großes Interesse, weil die Leute einfach sagen, nee, ich will das ja als die Konstellation erleben.
Das stimmt. Also das da gebe ich dir recht, wobei die jetzt auch nicht unerfolgreich waren. Also der Bud Spencer hat ja diese Plattfuß-Reihe gedreht, sie nannten ihn Plattfuß, wie die dann alle hießen. Das war, glaube ich, auch noch einigermaßen erfolgreich. Terence Hill hat in ein paar Winnetou-Filmen mitgespielt und hat Lucky Luke gespielt.
Den habe ich im Kino gesehen.
Ja, und das war halt dann eben auch zumindest schon mal jetzt kein Kleinscheiß, sondern das war dann immer noch mal auch gerade so eine große Comicfigur zu adaptieren und dann die Hauptrolle zu spielen wie Lucky Luke. Das ist natürlich auch trotzdem was gewesen. Aber am Ende ist es so, nämlich viele Jahre später, wenn man an diese Ära zurückdenkt, dann denkt man nicht an Lucky Luke oder an Plattfuß, sondern man denkt eigentlich an die beiden zusammen. Und Vier Fäuste für ein Halleluja ist so ein bisschen das Paradeschiff gewesen.
Ja, genau.
Es gab einen davor, das war eigentlich der zweite, der dann so groß rauskam, aber das war der am berühmtesten war. Mhm. Ja. Jetzt sag mal, erzähl mir mal, wie der Film auf dich gewirkt hat. Also sowas, ich meine, klar, ein Film von 1972.
Mhm. Ein Spaghetti-Western, der sehr, sehr viel Humor mitbringt, der sich nicht ganz so ernst nimmt, der zwei völlig überzogene, cartoonartige Protagonisten hat mit Bud Spencer und Terence Hill, beziehungsweise mit Trinity und, wie heißt der, Bambi. Es ist alles total drüber in dem Film. Es ist ein harmloser Film, der trotz seiner hohen Gewalt, also in Schlägereien, ja trotzdem irgendwie irgendwie schon sehr kindgerecht gemacht ist. Und was mich eigentlich von der ersten Minute an fasziniert hat, und gerade in der ersten Viertelstunde, ist ja, wenn man sieht, wie diese Banditen am Lagerfeuer sitzen, die Bohnen kochen, und dann kommt erstmal Bambi angeritten und spielt ja so ein kleines Spiel mit denen. Also er verarscht die ja so. Und das Gleiche passiert ja dann ein paar Minuten später nochmal mit Trinity. Und ich finde, da war ich wirklich beeindruckt, wie viel Zeit sich die Szene nimmt. Und ich habe so ein bisschen verstanden, weil ich oft gelesen habe, früher, wenn man sich viel mit Tarantino beschäftigt hat zum Beispiel, hat er oft in seiner großen Reihe von Sachen, die ihn beeinflusst haben und sowas, auch Spaghetti-Western genannt, so ein bisschen. So hat er es immer gesagt, das hatte auch Einfluss auf ihn. Und zum Beispiel hier am Anfang sehen wir einen Dialog, der tatsächlich natürlich noch ein bisschen plumper geschrieben ist, der noch ein bisschen kindlicher auch geschrieben ist, aber er hat schon so Strukturen, wo ich sage, da erkenne ich auch später die Handschrift eines Tarantino drin, weil das ihn wahrscheinlich so geprägt hat, weil der Dialog einfach viel zu lange geht und sich viel zu sehr mit Quatsch auseinandersetzt. Und das ist ja so ein bisschen das, was ihn später auch ausgezeichnet hat, dass er sich sehr lange Zeit genommen hat für Unfug und um Figuren und Situationen besser auszuerzählen. Und das hast du da am Anfang. Und das fand ich total beeindruckend. Also aus der Film-Nerd-Ecke fand ich das total beeindruckend zu sehen, wie diese ersten 10, 15 Minuten mich echt so, krass, okay, das ist jetzt hier die Fahrtrichtung. Und dann nimmt der Film halt, geht er in seine Story rein und der hat mich schon, ich fand den schon amüsant, ich fand schon schön, dieses Duo zu sehen. Der Film funktioniert für mich auch, also der macht mir am meisten Spaß halt, wenn ich die beiden zusammen sehe. Terence Hill und Bud Spencer ist eine super Kombi, die einfach auch heute noch funktioniert. Bud Spencer ist einfach ein großartiger Typ, der auch eine coole Ausstrahlung in dem Film hat, genauso wie Terence Hill. Die sind so unterschiedlich und passen so gut zusammen, deswegen, die ergänzen sich ganz wunderbar. Und ich finde, der macht auch echt Spaß. Der ist vielleicht am Ende des Tages, aufgrund dadurch, dass ja nicht so viel passiert und dass jetzt natürlich auch nicht alle so mega gute Schauspieler sind und dass die Story jetzt in die Settings nicht alles mega...
Das ist ein bisschen gemein jetzt gerade.
Muss ich sagen, ist der vielleicht 20 Minuten zu lang und die Schlägerei am Ende ist auch mindestens 10 Minuten zu lang.
Also die Schlägerei, aber die Schlägerei ist trotzdem lustig.
Die Schlägerei ist lustig,
muss man kurz für die, die es nicht gesehen haben. Das ist, geht's im Prinzip um so einen Sack mit was ist drin, Geld oder Gold oder so. Und dieser Sack wird im Prinzip permanent hin und her geworfen, wie bei einem American Football Spiel.
Ja, genau.
Und das ist halt einfach trotzdem...
Es stürmen ständig Leute rein. Es ist auch immer, es kriegen Leute ständig aufs Maul, aber es ist einfach das Gefühl, keiner fällt um.
Es ist in so einem Innenhof von so einem Kloster und ab und zu fliegt auch dieser Sack mal über die Mauer raus, dann steht aber draußen einer und wirft es wieder zurück.
Ja, also das ist komplett, alles was da drin passiert ist so absurd und es ist so drüber und es gibt dann auch so einen, das ist für mich vielleicht jetzt schon der Kampfmove des Jahres 2021, den ich nachträglich
mit
gesehen habe, mit den Broten, dass die immer die Brote nehmen, ins Wasser tauchen, die frisch gebackenen Brote ins Wasser tauchen, dass die nass sind und ihnen dann die nassen großen Brote auf den Kopf schlagen. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Das hat mich einfach nur irritiert. Was ist das denn für ein Move eigentlich? Was für ein wütender Bäcker ist das denn eigentlich?
Also, aber das ist halt eben sau lustig und das zeigt natürlich aber auch so eine gewisse anarchische Grundhaltung von
denen. Ja, total. Ja. Das ist totaler Quatsch halt, aber es ist schön. Also das hat mich alles schon ganz gut amüsiert. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht als der größte Bud Spencer und Terence Hill. Ich hole jetzt alles nach Fan da rausgegangen. Es war trotzdem irgendwie ein schönes Erlebnis, weil man jetzt so ein bisschen nachvollziehen konnte, woher kommt diese Faszination, die früher auch bei mir auf dem Schulhof einfach ganz viele Leute waren immer so, ja, das musst du gucken und Banjo, na. Also es war ja auch immer Thema so. Ja. Und ich habe da immer so drauf geguckt, so, was macht ihr da, was guckt ihr da? Und irgendwie habe ich dann kein Interesse gehabt, das nachzuholen. Naja, und deswegen war es für mich eine schöne Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Also sagen wir mal, man muss jetzt nicht auch alle von dieser Reihe gesehen haben.
Ich glaube, wenn man einen gesehen hat, hat man auch schon relativ viel davon gesehen.
Ja, das ist, sagen wir mal, natürlich immer ein bisschen auch so eine Empfindenssache, wenn man was besonders gerne isst oder sowas, dann will man das noch mehr haben oder vielleicht in ein paar Variationen und so. Deswegen, die Leute, die das richtig geliebt haben, die haben sich natürlich noch über viele Jahre diese Filme angeguckt, sonst hätten die auch nicht so viele gedreht, wenn da kein Bedarf gewesen wäre. Aber sagen wir mal, um heute jemand wie dir, wenn der Papa dem Sohn quasi sagt, pass mal auf, da gab es diese Ära Bud Spencer, Terence Hill, ich zeig dir jetzt mal den Film, der das so erklärt, dann ist es der. Mhm. Ich gebe dir recht, auch jetzt für mich nach der langen Zeit ein Ticken zu lang. Aber natürlich auch älter geworden, der Film, aber da ist es mir so ein bisschen gegangen. Ich war gespannt, wie das auf mich wirkt. Also wie ist der älter geworden? Mhm. Und das ist ja wie bei Menschen. Du triffst manchmal Leute, sagst irgendwie, oh, die haben viel geraucht, viel nicht gesund gelebt und du bist erschrocken. Meinetwegen, ich hatte mal ein Klassentreffen, da hatte ich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen nach Jahrzehnten, wie unterschiedlich die Leute ausgehen. Aber dann gibt es auch Leute, wo du sagst, boah, der ist aber schön älter geworden, der sieht toll aus oder die Frau oder so. Und das ist irgendwie so, dem gucke ich gerne zu, dass er, wie er jetzt aussieht oder so. Das ging mir bei dem Film eigentlich auch so. Ich kam mit dem Film irgendwie noch zurecht. Mhm. Ich habe nicht auf einmal gedacht, irgendwie. Also ich habe das auch schon mit Filmen gehabt, die habe ich in ihrer Echtzeit geliebt. Mhm. Und schon 15 Jahre oder 10 Jahre später überhaupt nicht mehr verstanden, warum ich da so fasziniert war. Das hatte ich in dem Fall nicht. Mhm. Ich mochte den Film. Man denkt natürlich auch über sein eigenes Älterwerden nach. Man denkt auf einmal, ich saß dann da mit dir und dann sage ich so, denke ich mir so, jetzt sitze ich hier 49 Jahre, nachdem ich ins Astoria gegangen bin und neben mir sitzt mein Bub und der ist aber auch kein Bub mehr im klassischen Sinn. Das war mein Bub, aber eben auch ein Mann und dann wird dir schon klar, wie die Zeit vergangen ist irgendwie und das macht ein bisschen was mit einem. Also ich muss dazu sagen, mit dem Älterwerden überhaupt kein Problem, weil es sowieso einfach so ist und ich komme damit gut klar, aber man denkt in dem Moment verstärkt darüber nach. Hast du das umgekehrt für dich auch irgendwie? Hast du irgendwie so einen Bezug gehabt, dass du dachtest auf einmal, das ist der Film, den mein Vater vor 50 Jahren gesehen hat oder knapp, als ich noch gar nicht geplant war? Oder hattest du so Gedanken dabei? Also irgendwie so einen familienhistorischen Bezug?
Ne, ich finde halt zu wissen, dass das war, was, also ich meine, man weiß ja, was man selber geguckt hat im Kino, als man 13, 14, 15 war. Und das ist jetzt das, was mein Papa geguckt hat, als er 13, 14, 15 war im Kino. Das ist ja schon irgendwie das nachzuvollziehen und sich auch in die Lage reinzuversetzen, wie das so war, in so ein dörfliches Kino zu gehen, in Anführungsstrichen, ja, ne, weißt, wie ich es meine, ja, und sich da hinzusetzen mit großen Kinderaugen und sich sowas reinzufahren. Ich finde, das macht immer die Faszination von so Klassikern aus, dieses Versuchen, die Empathie zu entwickeln, diese Situation nachzufinden. Mhm. So, wie war das eigentlich damals, als du im Kino warst mit 15 und hast den Film geguckt? Und das finde ich irgendwie schön. Das ist irgendwas, was mir, das gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Romantik. Und das mag ich daran total gern. Dieser Film kriegt dadurch natürlich noch ein bisschen mehr Wert bei mir, ne? Aber auch, wenn man das einfach sehr nüchtern betrachtet und auch so gerade, weil du es ja eben sagst, so wie Sachen sind denn Sachen gealtert und sowas. Und dadurch, dass der Film so harmlos ist, und auch auf großes, böses Vokabular verzichtet. Und Filme können ja viele in Anführungsstrichen Fehler gemacht haben, die einfach mit Sachen, die damals Gewohnheit waren, die wir heute nicht mehr so machen würden, auf gar keinen Fall, weil sie heute eher rassistisch sind oder weil man sie heute, also das macht der Film alles nicht. Der ist da sehr, sehr unschuldig geblieben. Auch die ganzen Kuss- und Liebesszenen und sonst irgendwas. Er hat einmal diesen Satz, wo sie sagen, sie treiben es mit den Weibern, so wenn sie da von den Jungs im Kloster reden. Aber das ist das Einzige, was irgendwie anzüglich ist. Ansonsten ist der Film, wenn die sich küssen, Trinity verliebt sich ja dann noch in diese Tochter auf diesem Planwagen. Tochter, genau. Und wenn die sich küssen, küssen sie sich auch mal so ganz schnell so auf den Mund.
Ja, sie haben ja einmal wohl anscheinend sogar Sex, aber da verschwinden sie dann hinter so einem Pferdetrog. Da tauchen sie so unter und dann ist vorbei, Schnitt. Das kann man sich dann denken, genau.
Das ist alles sehr, 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 sehr harmlos und sweet gehalten und deswegen ist das gut gealtert. Also das ist wirklich gut gealtert und macht auch immer noch Spaß. Ja. Und deswegen ist das irgendwie eine süße Geschichte. Und die beiden sind halt einfach großartig. Also Bud Spencer, wie gesagt, den halte ich einfach für wann ist er gestorben?
2016. Ja. Und interessanterweise auch in dem Jahr auch sein Synchronsprecher Wolfgang Hess, der ist ein paar Monate nach ihm gestorben. Das finde ich schon irgendwie schon in dem Fall außergewöhnlich, weil ich kann mir vorstellen, dass man als Synchronsprecher, ich habe zwar schon Synchronsachen gemacht, aber das waren immer animierte Sachen. Aber ich glaube, wenn du einen Schauspieler über Jahrzehnte begleitest, bist immer die deutsche Stimme, dann hast du ja irgendwie einen Bezug zu dem. Dann bist du ja mit dem irgendwie verwandt. Und dann sind die tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten hintereinander gestorben. Das finde ich schon rührend.
Ja, total.
Was Außergewöhnliches. Aber lass uns bei der Synchron noch mal ganz kurz bleiben. Genau, Rainer Brandt war ja der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, die Dialogregie geführt hat und der wurde in der Zeit berühmt, hatte auch einen wunderschönen Spitznamen, der hieß Mr. Tschüssikowski, weil er das so geprägt hat. Und neulich habe ich eine Freundin, habe ich das erzählt und da sagte sie, Moment, ich habe doch damals Tschüssikowski geprägt. Und war wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass sie diejenige war, die in Deutschland den Begriff Tschüssikowski geprägt hat. Und habe ich gesagt, auf keinen Fall wäre, auf gar keinen Fall. Und dann ist ihr klar geworden, dass das tatsächlich aus dieser Ära kam, dass diese Ära, die Rainer Brandt auch geprägt hat, als mit ganz vielen dem Kram, weißt du, da so eine Szene wie Terence Hill steigt vom Pferd und dreht sich nochmal um und sagt dann zu dem Pferd, oh, lass dich nicht anquatschen, Alter, und weißt du, und das ist im Original ja alles nicht drin.
Nee, genau, dieses Schnodderdeutsch.
Und das hat er geprägt.
Das hat aber, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass diese Filme einfach noch viel mehr Eigenleben hatten in der deutschen Synchrone. Also das hat halt einfach, das hat, glaube ich, dafür nochmal den Erfolg in Deutschland anders angekurbelt.
Also wir haben uns im Kino kaputt gelacht, das weiß ich. Ja, wir haben im Kino wirklich ganz, ganz viel gelacht an diesen Stellen und wenn das so frech wurde irgendwie. Das war zu seiner Zeit, war das eine Innovation. Das kann man heute als altmodisch betrachten.
Ja.
Aber das darf man nicht vergessen.
Ich finde das sehr charmant.
Ich finde das auch. Also
da sind auch wahnsinnig viele berühmte Synchronsprecher dabei. Ist ja auch am Anfang so, hört man ja auch die Synchronstimme von Bruce Willis und sowas. Also das sind ja auch so für so eine Nebenrolle Müller, ne?
Also genau, ja, und dann, wie heißt der, Thomas Dannemann heißt der?
Thomas Danneberg.
Der ist der Sprecher von Terence Hill.
Genau.
Und da hatte ich das tatsächlich, als ich den Film jetzt geguckt habe, sag ich, okay, die Stimme kenne ich. Und dann hat es in meinem Kopf gerattert irgendwie. Ja, aber ja, kein Wunder, weil wen hat er alles gesprochen?
Sylvester Stallone hat er gesprochen.
Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd hat er gesprochen, er hat Schwarzenegger gesprochen. Genau.
Na, das würde ja schon reichen als...
Es gibt noch viel mehr. Also ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es ist eine riesige Liste.
Aber lauter Champions League.
Nur die Champions League, ja, klar. Aber das ist ja eh so, dass so ganz viele auch, das ist ja auch mal so, nimm mal Dietmar Wunder, der zum Beispiel Daniel Craig synchronisiert, den James Bond, aber auch zum Beispiel Adam Sandler, was ich dann auch wieder irgendwie verrückt finde. So, dass
was du komischerweise aber nicht empfindest, wenn ich Adam Sandler sehe, denke ich nicht an Dennis Quaid.
Craig. Daniel Craig heißt er.
Du hast mich ganz kirre gemacht.
Genau. Dennis Craig?
Dennis Craig, der alte Dealer.
Ja, der Daniel Craig. Der hat die gleiche Rolle.
Genau.
Und das ist immer so faszinierend, dass du diese große Liste hast und denkst dir so, okay, krass, ja, die Synchronstimme kenne ich doch, das ist doch Sylvester Stallone. Und dann sagt jemand anders, aber es ist auch Dan Aykroyd. Und dann, ja, aber es war auch Schwarzenegger. Und das finde ich so krass irgendwie, dass man so eine unfassbare, ja, dass damals Synchronsprecher so ein unfassbar, auch lange Zeit so Leute synchronisiert haben. Also die waren ja einfach lange, also ich meine, der Bruce Willis-Sprecher ist ja bis heute noch da, so.
Aber stell mal vor, wenn der mal nicht mehr da ist. Also manchmal sterben ja Synchronsprecher, dann kriegen die Protagonisten neue Stimmen. Und das kann dann auch zu Problemen führen. Weil also ich hab schon manchmal Filme geguckt, dass ich habe dann dermaßen gefremdelt, wenn die Stimme auf einmal neu war. Ich dachte, wo ist denn, was ist der doch gar nicht mehr? Also man wird ja auch als langjähriger Zuschauer entwickelt man ja auch so ein Vertrauen auch in dem, wie das klingt und so.
Total, ja. Das ist natürlich auch ein schöner Fakt, dass wir so eine super ausgeprägte Synchro haben in Deutschland und das schon seit langer Zeit.
Riesenkultur.
Ja, dass wir eine unfassbare, wahrscheinlich mit einer der wertvollsten Synchronisationskulturen haben auf der Welt. Absolut. In Deutschland, dass wir das sehr, sehr hochwertig machen, das mag ich. Und dass es auch immer noch so gemacht wird und dass man da noch Wert drauf legt. Ja. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn berühmte Synchronsprecher sterben, wie zum Beispiel, ich bin mit Namen manchmal so schlecht, aber der Sprecher von zum Beispiel Homer Simpson aus den Simpsons, der natürlich wirklich eine ganze Generation geprägt hat und der auch für mich 30 Jahre lang die Stimme von Homer war gefühlt. Also so lange war es ja dann nicht, 25 oder so waren es ja dann im Endeffekt. Aber als der dann abgelebt ist, würde ich sagen.
Hoppla.
Entschuldigung. Das war für mich echt schwer, weil das natürlich irgendwie dazu geführt hat, dass das auch die Figur des Homer Simpson im deutschen Original entwertet, so, oder was heißt entwertet, aber das wird dann schwieriger.
Aber ich hatte ein Erlebnis, das mir klar gemacht hat, dass selbst wenn die Stimme mal wechselt, dass das immer noch besser ist, als wenn es das nicht gibt. Und ich habe nämlich mal tatsächlich, da haben wir mit den Rodger Monotones, bei denen ich ja lange Mitglied war, haben wir auf einem Festival an der dänischen Grenze gespielt und da habe ich in einem Hotel einen dänischen Film mit isländischen Untertiteln gesehen. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann soll lieber die Synchro-Stimme mal wechseln. Also das war echt anstrengend.
Es gibt ja auch ganz viele Länder, wo einfach jemand immer so ganz emotionslos alle Rollen im Film vorliest und das einfach so nachspricht, was da gesagt
wird. Super, das ist unglaublich, oder?
Das ist halt Wahnsinn. Also deswegen, wir haben wirklich eine wahnsinnige Synchronisationskultur und oft wird sich darüber dann geärgert und gesagt, ja, das ist aber nicht so gut, das englische Original. Wir sind schon, da wird natürlich, klar.
Das ist ja mein Lieblingssatz, weil mein Lieblingssatz ist, wenn jemand, auch wenn du sagst, oh Papa, den musst du auf Englisch gucken, da könnte ich dir jedes Mal in den Arsch drehen.
Was stimmt? Ja, das sage ich nicht so oft.
Aber weil ich, mein Englisch, muss ich dazu sagen, liebe Zuhörer, ist wirklich einfach, ich habe zwar eine 1 im Abi gehabt, aber das ist auch gefühlt 150 Jahre her und ich spreche kein Englisch mehr. Ich habe keine Gelegenheit mehr. Es ist weg, es ist irgendwo da hinten auf der Festplatte, aber tief, die Datei ist ganz weit unten und ich kriege das nicht mehr hin. Und wenn ich einen Film auf Englisch gucke, kann ich ihn auch gleich irgendwie stumm machen.
Deswegen, ich sag das ja nur, weil manchmal, also was für mich...
Aus Angeberei sagst du
das. Nein, ich dachte, das ist überhaupt nicht aus Angeberei. Ich finde das, ich gucke ja sehr viel Comedy-Sachen und auch sehr gerne Comedy-Sachen. Und ich finde halt Comedy, da geht am ehesten noch mal was verloren. Weil halt manche Sachen sind nicht übersetzbar. Manche Gags sind halt nicht einfach ins Deutsche übersetzbar, weil sie halt davon leben, dass es Umgangssprache ist im Englischen. Und dann ist es natürlich doof. Aber ich bin auch gegen dieses, ja, ich gucke alles auf Englisch und wie, du guckst das nicht auf Englisch und sagst, ja, das ist halt, also ich finde,
ich lese keine deutschen Bücher. Ich lese keine deutschen Zeitungen. Gibt's Erich Kästner auch auf Englisch? Dann würde ich ihn vielleicht noch lesen.
Gibt's die Offenbach-Post vielleicht auch auf Englisch? Würde ich ganz gerne auf Englisch lesen. Ich lese die Offenbach-Post nicht auf Deutsch.
Ich lasse sie immer vom News Translator, lasse ich die Offenbach-Post immer über den 3i-Spiegel, lasse ich ins Englische, manchmal auch ins Französische, wenn ich drauf bin. Ja, super. Ach, wir kommen nochmal zu unseren zu den beiden Jungs, was die beiden verbunden hat, war auch ihre Liebe zum Wasser. Die waren nämlich beide Schwimmer. Aha. Die sind sogar mal tatsächlich eine Zeit lang, das finde ich total interessant, weil die ja dann später diese berufliche Karriere hatten, die waren sogar mal in einem Schwimmverein namens Lazio, waren die beide in der Schwimmstaffel und haben Wettbewerbe geschwommen. Und Bud Spencer war tatsächlich Nationalspieler der italienischen Wasserball-Nationalmannschaft. Also er hat bei Olympischen Spielen teilgenommen als Wasserballer. Mhm. Wasserball ist ein unglaublich anstrengender Sport. Ich habe das einmal aus Spaß mit, habe ich mal mittrainieren dürfen, weil du die ganze Zeit am Schwimmen bist, aber du musst halt immer noch den Ball werfen und du musst dich umschauen und was weiß ich. Also Wasserball ist ein fieser Sport. Mhm. Und das hat er, glaube ich, mehrere Jahre gemacht, hat, glaube ich, bei 2 Olympischen Spielen teilgenommen. Mhm. Wissen auch nicht alle. Und deswegen
was ist du für krude Funfacts rausgesucht hast.
Und es kommt noch besser. Oh. Und es gab nämlich dann später, weil er auch, als er dann berühmt wurde, hat er einen eigenen Proteinriegel gehabt. Der hieß Bud Power. Den gibt's in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und ich finde, das sind so Sachen, wenn du später mal sagen kannst, am Ende deiner Karriere, hey, ich hatte meinen eigenen Proteinriegel. Max, mal ganz ehrlich, das ist schon noch ein Ziel.
Das ist ein Ziel, ja. Machen heute viele YouTuber machen das heute auch, aber Bud Spencer war da einfach der,
aber das
der
ist ja so, das Ursprungsinfluencer. Konstruiert. Das ist ja konstruiert.
Ja, du klar, da müssen wir nicht drüber reden.
Nein, das ist ja nicht wirklich. Und was auch der geilste Merchandise-Artikel, den habe ich auch zufälligerweise entdeckt. Die hatten in dem Film 2 wie Pech und Schwefel, geht es darum, dass sie ein Rennen fahren, ein Autorennen, und der Preis, um den es geht, ist ein sogenannter, wie heißt das, so eine Art Buggy, also so ein Auto, so sieht aus ein bisschen aus wie ein Seifenkisten, Rasenmäher, so ein Teil. Mhm. Und der wurde, mit dem sind die dann, weil sie den Preis sich teilen mussten, mussten die beiden mit dem Auto durch die Gegend fahren. Das war so ein Plot. Und dieses Auto wurde dann später nachgebaut, und das kannst du heute noch kaufen, einen sogenannten Vintage-Buggy für 18.900 Euro.
Okay.
Das sind Merchandise-Artikel, da muss man sagen, da komme ich in meinen T-Shirts und DVDs auch nicht
mehr. Da kommt man nicht mehr hinterher, ne? Das ist auch immer noch interessant, dass das bis heute auch noch ein Thema ist, ne? Also Bud Spencer und Terence Hill Merchandise ist immer noch ein Ding.
Ja.
So, also mal davon abgesehen, dass es in diversen Burgerläden auch immer noch Bud Spencer und Terence Hill Burger gibt, zum Beispiel jetzt hier in der näheren Umgebung in Seligenstadt gibt es einen Burgerladen, der sehr gut ist, da machen die dann auch so Burger, der heißt dann auch Bud Spencer und Terence Hill, da sind dann Bohnen drauf und Speck und Barbecue-Soße, das ist dann so ein bisschen so ein Western-Burger. Und,
wären Veganer jetzt auch nicht so richtig angesagt.
Nee, wäre jetzt natürlich, das passt dann da nicht so ganz, aber das ist dann dem Thema irgendwie geschuldet. Und das jetzt auch immer noch, es kam jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Videospiel raus, was auch Slaps and Beans heißt, also Schläge und Bohnen, oder dann gibt's jetzt auch wieder Figuren und Büsten, und also man macht immer noch viel, und also, das Thema ist immer noch wahnsinnig präsent, obwohl es ja so lange schon irgendwie vorbei ist, und das finde ich so faszinierend daran. Und
also Bud Spencer, jetzt, wo ich mich mit ihm beschäftigt habe, das war wirklich auch so ein interessanter Typ, der hatte zum Beispiel ja auch Erfindungen gemacht, der war ja auch Erfinder.
Ja, der war so ganz, ganz
weird, hat ganz viel, ne? Ja, total. Und er hat zum Beispiel, hatte ein Jagdgewehr mit 3 Läufen hat er erfunden. Das finde ich so großartig. Man sagt irgendwie, also ich finde den besonders großen Hirsch oder so. Und die meisten Erfindungen sind aber alle nicht quasi nicht umgesetzt worden, weil er nie die Gebühren bezahlt hat, diese Patentgebühren. Er hat immer Patente angemeldet, und immer wenn die gesagt haben, okay, das können Sie machen, aber das kostet Geld, hat er das nicht gemacht. Dann hat er keinen Bock gehabt. Dann sind die Patente wieder dann ins Nirvana
Finde ich irgendwie auch sweet.
Finde ich auch super. Und er hat Bücher geschrieben, hat jede Menge Biografien geschrieben, auch schlaue Bücher, hat irgendwie, also hat 2 so eine Doppelbiografie, also jede Menge klingt ja nach 8 Leben, aber er hat eine 2-teilige Biografie geschrieben, die sehr gelobt wird, und er hat auch noch eine sehr philosophische Betrachtung über das Essen in Buchform gebracht, wo er dann erzählt, wie er eine Diät machen sollte, die er gehasst hat, und dann ist das Buch ist so ein Plädoyer für so ganz viel so Pasta und so dicke, fette Spaghetti-Teller mit ordentlich Soße drauf und Fleisch und sowas. Also wo heute jeder Ernährungsberater die Hände über den Kopf zusammenschlägt und er hält es so als so wie so eine Fahne hoch und sagt, das ist scheißegal, das waren die besten Essen meines Lebens und sowas. Und ich finde das sowas total lustig, weil es auch so, ja, weil das eben aus der Zeit fällt.
Weil es aber auch so ein bisschen eigentlich dann seine Rolle, die er immer so spielt, als der gutherzige, aber auch so ein bisschen grobe und so, der so sein Ding macht, auch irgendwie weiter durchsetzt, ne? Außerhalb der Filme.
Absolut.
So klingt es ja. Genau. Das klingt ja sowieso, ja, das Pasta ist schon das Geilste. Ja. Und ich weiß, dass ihr das jetzt nicht gut findet, aber ich mach das jetzt trotzdem mal.
Genau.
Und das kann man gut finden oder nicht, ich will das hier gar nicht bewerten, aber ich finde es auf jeden Fall, es passt sehr zu ihm und seiner Person und das, was er nach außen dargestellt hat.
Und ganz kurz noch bei den Fun Facts, Terence Hill hat ja auch, weil ich finde das immer super, wenn man auf sowas zurückblicken kann, Terence Hill, der war 1943 oder so, ist 39 geboren, ist der mit seinen Eltern nach Lommatzsch gezogen, das ist irgendwo im Osten in Deutschland, weil seine Mutter kam ja aus Dresden und sein Vater war Italiener, und dann haben sie später, der war ja nur ein paar Jahre, hat er da gewohnt, gewohnt, die sind relativ früh wieder weggezogen, aber der Ort Lommatzsch hat dann 1998 hat das Freibad nach ihm benannt. Es gibt das Terence Hill Freibad in Lommatzsch. Das finde ich so geil. Das finde ich so super. Da habe ich auch gedacht, boah, so ein Henny Nachtsheim Freibad in Rödermarkt, das hätte ich noch gerne.
Das irgendwie. Hätten wir gerne.
Oder die Nachtsheims, weißt du, Halle, du meinetwegen das Henny Nachtsheim Freibad, nehmen wir das Max Nachtsheim Hallenbad, weißt du, in einem Komplex, das wäre so ein Ziel.
Das hätten wir gerne. Ja. Könnt ihr euch mal ein bisschen dran setzen.
Genau. Region. Und was ich noch sagen muss, Max, ganz, ganz wichtig, wir haben einen gemeinsamen Freund, einen sehr guten Freund des Hauses und der hat mit Bud Spencer vor der Kamera gestanden. Und zwar unser Kumpel Rick Cavanian.
Von
der Bulli-Parade. Das ist einer meiner besten Freunde geworden in den letzten 10 Jahren, mit dem ich gerne arbeite, auch ein Projekt habe. Und der hat mir neulich beim Spazierengehen mit dem Hund, der war hier zum Arbeiten eine Woche, kamen wir drauf und der hat bei dem Film Mord ist mein Geschäft, Liebling, oder hat Rick die Hauptrolle gespielt und hat Bud Spencer so einen Gastauftritt gehabt. Mhm. Und hat er mit dem gedreht. Und da habe ich gefragt, wie war das? Sagt er, es war total angenehm, überhaupt kein Lautsprecher, sondern ganz bescheidener, sehr selbstbewusster Mensch, aber überhaupt nicht angeberisch und sowas. Und dann haben sie die letzte Szene zusammen gedreht und dann war Rick so übermannt, dass er mit ihm dreht, dass er dann aufgestanden ist und hat ihn dann in den Arm genommen und hat gesagt, ich muss das jetzt einfach mal machen. Und Bud Spencer hat ihm so generös so den Hinterkopf getätschelt und so auf die Schulter und sagt so nach dem Motto, ja, kein Problem, mach das mal, junger Mann, ich wünsche dir viel Glück und so. Und Rick sagt, das war er hat so viele Leute kennengelernt, so viele Schauspieler und es war mal wieder die Geschichte, dass so ein Weltstar oder sag mal zumindest in Europa, ich weiß jetzt nicht, ob das in Amerika war, aber auf jeden Fall jemand, den wir hier sehr feiern und sehr gefeiert haben, dass der da steht mit seinem hohen Stand irgendwie und völlig entspannt ist und gar nichts raushängen lässt.
Das ist oft so, ne? Das sind dann die Leute sind die entspanntesten. Die gerade irgendwas so Kleinigkeiten oder sowas, die sind dann so,
Genau. Und der, also das ist schon schön. Das ist natürlich auch in der Vita von Rick natürlich eine tolle Story, dass du später mal sagen kannst, ich habe mit Bud Spencer gedreht und ich habe ihn umarmt. Geil.
Den hätte ich auch gerne umarmt. Ja, genau. Der ist schon ein Bär einfach. Den mag ich.
Ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob das für dich, weil das ist ja noch ein bisschen der Pilot, was wir gerade machen. Ja. Aber ich finde diese Fun Facts irgendwie auch, also ich finde die auch liebenswert. Also
ich bin absolut anfällig für Fun Facts. Okay, also du kannst sehr gerne so viele Fun Facts mitbringen. Ja,
dann werde ich
habe keine über Eddie Murphy.
Das
macht außer, dass er 10 Kinder hat. Das war,
dass er gesagt hat, er hat nie Windeln gewechselt.
Hat er wirklich?
Hat er gesagt.
Ach, guck
mal. Ist bei deinen Schwestern, also meinen Töchtern, wahnsinnig gut angekommen. Ich fand das ganz super. Ja, ich glaube überhaupt bei Frauen, die so Müttern ist das unheimlich gut angekommen. Ja, und schon sind wir beim zweiten Film.
Schon sind wir beim zweiten Film. Wir sind bei Der Prinz von Zamunda. Der heute Abend auch lief, denn gestern hatte Eddie Murphy seinen 60. Geburtstag. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von uns.
Kriegt er bestimmt Eddie, gesagt.
Schöne Grüße from Germany. Henny und Maxi hier.
Gute Eddie.
Gute, sagen wir hier auch.
Ja.
Bei Kabel 1 lief heute Der Prinz von Zamunda, ein Klassiker, der jetzt auch schon ganz schön viele Jahre auf dem Buckel hat.
Ja.
Und hat dieses Jahr auch eine Fortsetzung bekommen. Der Prinz von Zamunda 2, über den werden wir heute aber nicht groß sprechen. Da gibt's auch meiner Meinung nach nicht viel, worüber man positiv reden kann. Aber ich glaube, wenn man sagt, nenn mal die 10 größten Komödien der 80er, wenn man das irgendjemanden fragt, random auf der Straße, 100 Leute haben wir gefragt, dann sagen wahrscheinlich in diesen 10, nicht das Ranking, ne, ob das kann Platz 1, Platz 10 oder ohne Ranking sein, aber dann werden wahrscheinlich 80-90% der Leute irgendwo in dieser Liste diesen Film nennen. Mhm. Weil das, glaube ich, eine der einprägsamsten, größten und wichtigsten Komödien der 80er ist. Hast du den damals aktiv im Kino gesehen?
Ja, ich habe den live gesehen. Also im Kino, live. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ja.
Live aufgeführt.
Genau. Er wurde live aufgeführt von der Schauspielgruppe Neu-Isenburg Süd.
Genau. Ja, wir spielen heute Prinz von Zamunda.
Wir spielen immer samstags Filmklassiker.
Was gerade so läuft.
Ja, genau.
Wie war das damals so?
Ich fand den Film damals, ich war jetzt kein so ein mega ausgewiesener Eddie Murphy-Fan, aber hatte immer so einen Respekt vor ihm. Ich mochte den einfach. Mhm. Also es gibt ja so Schauspieler wie Robert De Niro zum Beispiel, der mich mit seinem Schauspiel halt einfach irgendwann einfach fasziniert hat. Mhm. Und dann war man irgendwann so hörig. Das war jetzt bei Eddie Murphy vielleicht nicht so ausgeprägt, aber dann gibt's ja auch noch diese Sympathie-Ecke, wo man einfach jemand einfach mag und dem gerne zuguckt irgendwie und jetzt ohne, dass man jetzt dem nacheifert oder so, aber den trotzdem gut findet. Und so bin ich damals auch in den Film gegangen und habe mehrere Eddie Murphy-Filme damals gesehen und weiß noch, dass der mich beeindruckt hat, weil er erstmal toll ausgestattet ist. Es gibt ja viele Eddie Murphy-Filme, die sehr opulent ausgestattet sind. Mhm. Allein der ganze Anfang in Zamunda, diese riesige, wo er vermählt werden soll. Also schon erstmal das, aber davor noch, wie er geweckt wird. Also genau, das ist ja, fängt ja an, dass
der ganze
er
schläft. Der Einstieg in diesen Film ist Wahnsinn. Ist
unglaublich. Der schläft irgendwie in einem riesigen Bett und dann kommt so eine Kapelle mit so 20 Leute und in so eine Nische dann in dem Raum und da fangen dann an, so leise Musik zu spielen. Also sie sind quasi der lebende Musikwecker. Ja. Das ist einfach, im Kino damals alle schon total explodiert.
Ja. Ja. Na klar, weil es natürlich einfach auch, weil der ist einfach sehr opulent und zwischendrin ist der dann aber auch so basic und runter. Das ist schon ein gutes Ding, ne? Also vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz auf den Inhalt kommen.
Ja, genau. Max, du fasst den Inhalt jetzt mal zusammen und ich gebe dir einen Satz. Ja, jetzt mach mal. So, Maxchen. Schluss.
Also, Moment. Prinz, der zwangsverheiratet werden muss, flüchtet nach Amerika, weil er bumsen will, aber findet die große Liebe. Ich glaube, das kann man sagen.
Okay.
Ja, irgendwie so, in die Richtung. Ja. Also er ist ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass Prinz Akeem, gespielt von Eddie Murphy, nach New York aufbricht, weil er eigentlich von seinem Vater, der wird ihn vermählen, und der an seinem 21. Geburtstag, deswegen auch dieses opulente Wecken und sowas. Und dann sagt er, nee, ich finde die Frau hier irgendwie, die ist mir nicht selbstbewusst genug und sowas. Ich gehe jetzt nach Amerika. Eigentlich ist er schon sehr tough und er ist auch nicht irgendwie darauf aus, sich die königlichen Hörner abzustoßen, auch wenn sein Vater das immer wieder sagt. Das ist dann eher die Rolle von Sammy, der das machen will unbedingt. Und dann fliegt man nach Amerika und der verliebt sich. Und in die Tochter des McDowells-Besitzers, Lisa.
Genau, er geht dort in den Stadtteil Queens natürlich.
Genau, er geht in den Stadtteil Queens, was natürlich der absolute Gegenentwurf ist zu Zamunda, das wir am Anfang sehen.
Ja, weil er geht halt in den Stadtteil.
Queens damals auch noch in den 80ern nochmal anders als heute. Queens ist heute aufgeräumter, Queens ist genauso wie Brooklyn, das sind nicht mehr die Ghettos.
Ja, mein Sohn war schon mal da, ich war noch nicht.
Ich war schon mal da.
Aber ich kann euch erzählen, wie es in Langenselbold aussieht.
Ihr kennt Dietzenbach nicht.
Ihr kennt Dietzenbach.
Aber so, ja.
Er geht nach Queens auch wegen dem Namen, ne?
Er geht also, natürlich auch Queens, er sagt, wo könnte man eine Prinzessin finden? Ja. In Queens natürlich. Und es erzählt eigentlich so ein ganz klassisches 80er, also erzählt ein süßes 80er Jahre modernes Märchen. So über den Prinz, der in einem etwas runtergekommenen Stadtteil von New York.
In einem sehr runtergekommenen Apartment-Hotel. Ein schlimmes Apartment bezieht.
Die Liebe seines Lebens sucht und auch findet. Sammy ist ja irgendwie so sein
Diener, ja, sein Buddy.
Die sind auch
vielleicht ein bisschen despektierlich, also ist schon mehr, ein bisschen auch Kumpel, genau. Aber halt natürlich trotzdem auch Bediensteter, auch Aufpasser soll er ja eigentlich ein bisschen sein, was er dann nicht so richtig durchzieht.
Und Eddie Murphy und Arsenio Hall, der auch den Sammy spielt, die spielen auch noch andere Rollen, haben da sehr, sehr viele, unter anderem natürlich auch noch dieses Friseur-Duo, diese Friseur-Jungs, dann noch diesen Priester, den Sänger und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade die Namen hier nicht alle, aber...
Er spielt vier Rollen, glaube ich, in dem Film.
Jeder spielt da irgendwie vier Rollen und der Charme bildet sich durch die Machart, durch die 80er-Romantik und der ist, ich hatte auch so ein bisschen Angst bei dem, dass der schlecht gealtert ist, aber ich habe den jetzt ja wieder dann gesehen mit dir und ich lieb den. Ich finde, das ist eine fantastische, schöne Komödie, die man natürlich sehr betrachten muss, wann sie gemacht wurde, aber die dafür extrem sauber aufgeräumt und zeitlos gemacht ist. Und der Prinz von Zamunda ist eine ganz herzergreifende, herzerwärmende, schöne Geschichte mit einem Eddie Murphy, der sich sehr vielseitig präsentiert, weil ich finde, Eddie Murphy macht da was in dem Film. Prinz Akeem ist ja nicht nur witzig, oder Prinz Akeem ist ja sogar eher eine sehr ernst angelegte Rolle und er ist ja sehr bestimmt und er hat natürlich auch witzige Momente, aber er ist gar nicht so dieses...
Ist keine Comedy-Rolle oder so.
Keine Comedy-Rolle, er hat eher die Momente, die lustigsten sind, die naiven Momente, wenn er sagt so, verpiss du dich auch!
Ja, so, also weil er denkt, dass es nett ist.
Weil er denkt, dass es nett ist.
So. Und er ist total euphorisch dabei, freut sich, dass er angesprochen worden ist.
Diese Naivität, die er mitbringt, wenn er dann nach New York und nach Queens kommt und wenn sie ihn dann noch ausrauben und so. Das ist so schön erzählt und
Und ist auch clever, Max. Was er in dem Film gemacht hat, ist clever, weil er zeigt nämlich gleich mehrere Seiten.
Absolut.
Er zeigt die seriöse, gute Schauspielerseite. Der spielt den wirklich glaubwürdig, auch sehr sympathisch. Also man mag den auch. Tobt er sich aber in diesen Nebenrollen in dem Barbershop und so, tobt er sich halt aus und spielt dann wirklich überzeichnete Figuren halt, die auch nerven würden, wenn man die länger sehen würde, als man sie sieht. Also die sind ja immer so kurz, immer in dem Barbershop, aber dann sind sie brüllend komisch, aber man wird die jetzt auch nicht eine halbe Stunde sehen wollen.
Auf gar keinen
Fall. Und dann glänzt er dann in den Dingern, sieht natürlich auch die Maske ist natürlich auch Wahnsinn bei allen Rollen. Muss immer genau hingucken, welcher ist er denn jetzt, welcher ist ein anderer Schauspieler. Aber das ist schon sehr, sehr schlau gewesen, weil er hat sich dann in einer unfassbaren Bandbreite präsentiert.
Voll, absolut. Und das machen die echt in dem Film. Das ist wahrscheinlich schon so, auch aus gutem Grund, weil man genau diese Vielseitigkeit da drin hat, auch einer der besten Eddie Murphy-Filme. Also ich glaube, wenn man so Leute fragt, nenn mal 3 Eddie Murphy-Filme, dann sagen die meisten wahrscheinlich so, was würdest du sagen, wenn ich dich frage, nenn mir 3 aus dem Stegreif 3 Eddie Murphy-Filme?
Also Kindergarten-Daddy mochte ich irgendwie wahnsinnig. Ja. Ich habe Showtime gesehen, aber vor allem wegen Robert De Niro. Ich habe Beverly Hills Cop, habe ich den ersten gesehen, aber zum Beispiel nicht alle. Aber ich komischerweise gehört das gar nicht zu meinen Mega-Favorites. Und Prinz von Zamunda auf jeden Fall.
Ja, also genau, weil mit was für einer Rolle verbindest du Eddie Murphy? Ja. Dann werden die meisten sagen Beverly Hills Cop oder der Prinz von Zamunda oder vielleicht noch Shrek, weil er da den Esel synchronisiert hat. Und ich
für die Leute, die halt auch den Film auf Englisch gucken.
Aber im Deutschen natürlich auch dadurch, da sind wir wieder im Synchron-Ding, so, weil die Synchronstimme
von Eddie Murphy dann auch
den Esel synchronisiert. Hey Mann, ich habe uns Waffeln gemacht. Also weißt du, dieses schnelle und hektische, das hat auch dem Esel, den hat man auch trotzdem seinen Vibe angespürt. Aber das ist anderes Thema. Aber ich glaube trotzdem,
Da
reden wir ein andermal über den Esel. Dieses Ding ist halt so vielschichtig und dann ist der trotzdem auch irgendwie gut gealtert und hat so versprüht so viel Charme und hat Humor und hat aber auch nicht zu viel Humor und der hat von allem, finde ich, die richtige Dosis. Mhm. Der ist so gut gemacht. Der hat natürlich auch manchmal so seine Witze, die ein bisschen drüber sind. Der kleine Prinz will jetzt gebadet werden.
Aber da würde ich gerne kurz drauf eingehen, weil da hatten wir nämlich eine Diskussion und das war für mich mega interessant. Es gibt diese Szene, muss man kurz mal für die Leute, die den Film vielleicht nicht kennen, steht er irgendwie in diesem riesigen Swimmingpool, wo er gebadet wird und dann taucht vor ihm eine Frau auf, die eben noch unter Wasser war und sagte, der kleine Prinz ist jetzt wieder sauber. Da habe ich am ersten Moment gedacht, so, boah, das könntest du heute nicht mehr machen. Und das ist ja eigentlich irgendwie auch, mein erster Reflex war, das ist sexistisch. Aber dann haben wir darüber gequatscht und du hast mir dann erklärt, dass du eher denkst, das Demaskieren von Sexismus ist. Also dass die sich da quasi drüber lustig machen irgendwie und sagen, das ist
total übertrieben.
Ja, übertrieben ist und und das habe ich dann irgendwie auch so empfunden, dass ich dann dachte, ja, wahrscheinlich, weil der Film hat das ja später auch gar nicht mehr.
Der Film ist ja relativ emanzipiert.
Ja.
So, ne? Also wir sehen einen Prinzen, der ja eben nicht will, dass er seine Frau ist, die hörig ist, sondern er sucht eine Frau. Und Lisa, die wir dann kennenlernen, ist ja eigentlich sehr, 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 sehr tough und bringt auch Meinung mit und ist auch meinungsstark und emotional. Und ne, die macht das sehr, sehr gut und verkörpert ein sehr starkes Frauenbild, was wir nicht oft in solchen Filmen in den 80ern gesehen haben. Und das muss man dem Film auch hochrecht anrechnen. Der ist in der Hinsicht nicht schlecht gealtert, beziehungsweise hat er nicht viel falsch gemacht und auch auf lange Sicht nicht.
Nein, auch die Szene, wo diese vermeintliche Braut, die am Anfang ihm präsentiert wird, die er dann halt in den Seitenraum zieht und dann zwingt er die, oder dann sagt die, sie macht alles, was er will und dann muss sie zum Schluss bellend auf dem Bein hüpfen oder was weiß ich und so.
Weil er es halt austestet
so. Weil er es austestet, wie weit geht die, und dann ist es ganz klar, die will er nicht haben, weil die ist ja völlig unemanzipiert und das ist ja im Prinzip eine Haltung von dem Film. Ja, und das habe ich dann auch, als wir darüber gequatscht haben, begriffen, aber es war so, ich hatte den Reflex ganz kurz, oh, das kann man nicht machen. Mhm. Und dann ist es aber manchmal tatsächlich, und das gebe ich auch gerne zu, wirklich total gut, nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen und auch dann eben mit dir zum Beispiel drüber zu quatschen.
Ja, total. Also das ist bei dem Film, weil das habe ich ein paar Mal gelesen, dass Leute sagen so, ja, so. Und das ist ganz interessant. Ich will heute wirklich nicht wirklich auf den zweiten Teil eingehen, weil ich ihn halt auch nicht besonders gut finde. Aber im zweiten Teil werden diese Gags auch wieder gemacht. Da lassen sie aber auch Federn, weil man natürlich auch merkt, dass es A, Aufgüsse sind. Also sie werden einfach aufgekochte Gags vom ersten Teil. Und natürlich auch teilweise nicht so fein. Also man kann sehr, sehr den Unterschied am zweiten und am ersten Teil sieht man so daran, wie fein Gags erzählt sind. Und der erste ist sehr fein geschrieben. Der ist sehr, sehr, der hat ganz klare Bilder, der hat ganz klare Strukturen und das fehlt im zweiten. Der zweite wirkt wie so ein wildes, ja, den machen wir jetzt mal. Und das ist irgendwie, das finde ich dem ersten, das kann man dem zweiten natürlich negativ ankreiden, kann man dem ersten aber auch sehr, sehr hoch anrechnen, dass der so schön klar strukturiert funktioniert und deswegen auch so zeitlos ist.
Und er hat die Drehbuchautoren haben sehr schlau nicht nur mit der Sprache gearbeitet, sondern auch wirklich sehr schlau das Bild eingesetzt. Also dieser Film hat unglaublich viel gute Gags auch über Bilder. Also eine erklärte Lieblingsszene, haben wir uns ja eigentlich, ist, wie, wenn die ankommen bei diesem versifften Apartment-Hotel und dann ist aus der Sicht des Typs von drinnen geht die Tür auf und dann kommen die ja rein. Und hinter ihnen stehen ja diese Türme von ihren Koffern mit ihren ganzen Gewändern drin und sowas. Und während die Tür schon so leicht zugeht, sieht man schon, wie einer nach dem anderen draußen sich so einen Koffer schnappt. Irgendwie von den eben sehr armen Leuten da draußen. Und das ist schon so lustig erzählt, weil das wird überhaupt nicht größer. Da geht die Kamera danach nicht nochmal nach draußen. Es wird einmal nur in so 3-4 Sekunden siehst du schon, aha, wenn die nachher rauskommen, ist nichts mehr da.
Ja,
das ist so spielerisch erzählt. Und dann, wie sie dann später draußen stehen, feststellen, oh, die Koffer sind weg. Und sie sind eher so naiv, so, ja, wo sind sie denn jetzt? Und dann laufen auf einmal lauter von den Leuten in diesen afrikanischen
Gewändern. Und überall die goldenen Zahnbürsten und sowas.
Das ist so lustig. Es ist irgendwie,
ja, das ist...
Das haben die mehrmals in dem Film. Die arbeiten unheimlich oft...
Das ist ein 80er-Ding generell. Nackte Kanone, die besten Gags in Nackte Kanone sind die im Hintergrund passieren. Mhm. Gar nicht die vorne rum passieren unbedingt. Die vorne rum sind manchmal ein bisschen platt, aber die hinten dran sind genial. Und das ist bei Prinz von Zamunda auch ein paar Mal so, dass im Hintergrund richtig gute Dinge passieren. Das ist natürlich einer der stärksten Gags. Also den liebe ich auch sehr, sehr doll. Weil auch diese ganze, also dass diese ganze imposante Aufmachung, dieses ganze Fest, dieses auch, dass der König dann einfach sagt, na, die Hochzeit ist verschoben, obwohl da schon irgendwie 50.000 Leute stehen. So, das ist, also das mit einer Selbstverständlichkeit, da passiert alles, in Prinz von Zamunda 1 passiert einfach dieser ganze Wahnsinn mit einer Selbstverständlichkeit, dieser ganze Hochmut, dieses ganze Reichtum, das ist alles so scheißegal, das passiert alles nur nebenbei und das liebe ich
auch. Was auch eine super Szene ist, wo er mit Sammy dann sagt, dass sie das Zimmer irgendwie mal renovieren wollen, in dem sie leben, muss man dazu sagen, da laufen Ratten rum und das ist wirklich die absolute, mit Blutflecken überall und da sind schon Leute drin.
Umriss auf dem Boden.
Ganz schlimm, genau. Und dann kommt er irgendwann rein und dann hat Sammy den Dings renoviert und dann ist dann ein Whirlpool drin und der Raum ist auf einmal in einer Luxusausstattung. Und das ist so, also ich habe das so geliebt, als wenn die Tür aufgeht, der kommt da rein. Was ist denn hier los jetzt irgendwie? Wie die den einfach dieses behaupten. Das ist schon an der nackten Kanone schon ganz nah dran eigentlich so in bestimmten Momenten gewesen. Also ein sehr, sehr bildgewaltiger Film. Die Fallhöhe auch zwischen dem afrikanischen reichen Palast und dann Queens und die runtergerobbteste Ecke überhaupt. Eine kluge Erzählweise oder sagen wir mal eine bildhaft gut funktionierende. Vielleicht trifft es das besser.
Ich meine, sowas gibt's ja dann, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, dann hat man sowas natürlich auch zwischen viel gesehen. Damals hat man das noch nicht so viel gesehen, weil es einfach damals noch nicht so viele Filme gab, ist ganz einfach. Wie findest du den Film heute? Also wie hast du den wahrgenommen mit der damaligen Sicht, du hast ihn genauso wie Terence Hill auch damals im Kino gesehen und dann...
Also ich fand den von der Optik her jetzt mal generell vom Feeling, es gibt ja manchmal so Filme, die kann man gar nicht mehr gut gucken. Ich kenne auch Leute, zum Beispiel die Tochter von einem sehr guten Freund von mir, die kann keine Schwarz-Weiß-Filme gucken. Mhm. Die ist jetzt 20, die sagt, ich mach das aus, Papa, ich kann das nicht. Das gab man ja manchmal auch mit bestimmten Filmen, die Kameraführung sind komisch oder die Bilder, die Farben und so. Das habe ich gar nicht. Ich finde kann den Film super gut gucken. Also rein der Konsum des Bildes funktioniert mega gut, finde ich. Dadurch, dass das Spiel von Eddie Murphy eben nicht so grimassierend ist, sondern diese Rolle so sympathisch normal angelegt ist, kommt man auch gut mit ihm durch den Film. Und das hat den Film auch für mich irgendwie sehr, sehr guckenswert, auch beim zweiten Mal gemacht.
Wir sind ja jetzt gerade parallel, während wir hier reden, beziehungsweise wenn ihr diese Folge wirklich zum Start angemacht habt, am Sonntagabend zu Karostern, dann läuft ja bei Kabel 1 gerade die Star-Doku über Eddie Murphy. Und da waren wir ja auch zu Gast und haben ja auch ein bisschen geredet über die guten und die schlechten Momente von Eddie Murphy. Und du hast ja eben gesagt, dass du findest, dass er in dem Film halt irgendwie gar nicht so überkarikatiert ist.
Grimassiert, habe ich gesagt.
Grimassiert.
Also, ja, genau, nicht so
drüber. Ist nicht so drüber, ist nicht so eine Cartoon-Figur. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was ihn dann später irgendwann so ein bisschen seinen Genick der Kredibilität gebrochen hat, weil er war als Comedian sehr drüber, er war ja als Stand-Up angefangen und ich habe es ja auch schon in der Doku gesagt, ich finde, dass er bei seinem ersten Stand-Up, also wenn man sich Delicious heute anschaut, das kann man sich auch immer noch anschauen, dass das nicht so gut gealtert ist, weil das inhaltlich viel zu drüber ist und weil er sehr, sehr viele Sachen angesprochen hat, er wollte sehr viel provozieren, er geht sehr, sehr viel in die Richtung, er schießt gegen alles, das wird aber teilweise, es ist nicht gut gealtert. Mhm. Da sind wir nämlich bei den Sachen, wo die wirklich, ich habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, ich musste es dann ausmachen. Fand aber damals natürlich, man hat gemerkt, die Attitüde stimmt. Der Typ ist kein typischer Comedian, sondern es ist ein Rockstar. Der steht auf der Bühne, die Frauen schreien. Bei jedem Gag ist eigentlich erstmal 2 Minuten, kann er gar nichts machen, weil die Leute komplett ausrasten. So alles, was man so, man denkt immer so krass, heute ist das gar nicht mehr so witzig, aber damals sind halt Sachen, ist der Raum halt bei jedem Satz explodiert, weil halt alles, was er gesagt hat, krass war. Seine ganze Attitüde, sein Auftreten, seine Klamotten, alles hatte so eine ganz eigene Attitüde. Dann ist er in diese ganze Schauspielerei gegangen und hat dann eigentlich genau mit Prinz von Zamunda eigentlich eine ganz andere Seite präsentiert, weil die wesentlich, wie gesagt, die ist auch drüber, aber die ist auch ruhig und er hat da sehr, sehr vielschichtig agiert und später ist er so ein bisschen, dann hat man ihm immer wieder so diese Rollen gegeben, die man ihm gegeben hat bei Beverly Hills Cop, bei Prinz von Zamunda. Natürlich hat er dann dieses ganze Rollen, also dieses Rollenspiel, viele Rollen irgendwie anzunehmen, wie bei The Nutty Professor, also der verrückte Professor, wo er dann auch ganz, ganz viel macht und so. Das hat da noch sehr, sehr gut funktioniert. Verrückte Professor war ein Riesenerfolg damals. Ja. Aber irgendwann...
Es war ein Remake von einem Jerry Lewis Film.
Genau, genau. Und das Ding ist, hat ihm dann irgendwann dieses immer wieder in die gleiche Rolle zu stecken und immer wieder das Gleiche zu machen und vor allem immer diese viel zu dollen Rollen zu geben, in denen er viel zu drüber ist, hat ihm das so ein bisschen auch dann das Genick gebrochen?
Ja, das Genick gebrochen hat es ihm natürlich nicht wirklich, weil kriegst ja trotzdem auch für so einen Film, auch wenn der dann am Ende vielleicht floppt, kriegst ja von vornherein immer mal eine gute
Klar, Garage. Klar, das so. Meine ich auch nicht.
Also wirtschaftlich wird ihm das alles nicht geschadet
Wirtschaftlich haben, wird das alles aber passen, aber du weißt, dass
ich
so
Ich weiß, dieses, was du meinst.
In der, er war in der damals halt der größte Comedian der Welt.
Ja, das so. Ist ja auch das Schlimmste, das sagen wir mal, das Schlimmste, ich kann das als Komiker wirklich sagen, mit dem Badesalz gibt es 37 Jahre, das ist das dienstälteste Comedy-Duo, vielleicht überhaupt das dienstälteste Entertainment-Unterhaltungsduo in Deutschland. Und eine große Rolle spielt bei unseren Überlegen immer, nur nie den Punkt verpassen, wenn man vielleicht aufhören soll. Oder wenn man das Gefühl hat, also wenn jetzt nur noch Leute einen so mitleidig belächeln. Ich habe neulich ein Live-Aufzeichnen von jemand anderem gesehen. Dabei lasse ich es auch gut sein, wo ich dann dachte, dann hätte ich lieber nichts mehr gemacht. Also das als so ein Live-Programm zu spielen, was nur noch aus alten Zitaten besteht und was wirklich auch wenig neuen Nährwert hat und so. Und deswegen...
Man muss echt ein gutes Feingefühl für sich selber haben.
Ne? Ja, und das ist natürlich Eddie Murphy, glaube ich, tatsächlich... Ich kenne den nicht persönlich und das muss man immer vorsichtig sein, was man so sagt. Aber so, er ist natürlich auch schon ein eitler Prinz, ne, schon immer gewesen, ja. Irgendwie, hat irgendwie,
wie hat gesagt, einen sehr eitlen Ruf,
ja. 10 Kinder mit 5 Frauen, das erzählt er ja auch gerne und sowas, ist ja auch so ein bisschen so ein Männerding, hey, ich habe so viele Kinder mit so und so vielen Frauen, ich war immer hier der Bad Guy und der Größte und, ich glaube, dass man, und dann hast du vielleicht noch Berater, die um dich rum sind, die das auch, die dann quasi ein bisschen immer so, ja, einen Kopf in den Arsch stecken und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass du irgendwann nicht mehr reflektiert auf was drauf guckst, wenn du keinen hast, der dir mal sagt, soll ich dir mal ehrlich sagen, die Rolle da, das war nichts. Oder liest dir mal das Buch genau durch. Ich hatte das neulich mit einem Kollegen, der sollte was machen. Und da hat er gesagt, wie findest du das? Und da habe ich auf einmal eine Sache gesehen und gesagt, willst du das wirklich machen in der Sendung? Da sagt er, ja, eigentlich hatte ich schon so zugesagt. Sag ich, aber guck doch mal, das ist doch völlig drüber, das ist doch uralt, das macht man doch gar nicht mehr. Man macht doch heute nicht mehr eine Shakespeare-Adaption in die Teenager-Sprache. Das hat man schon vor 15 Jahren, war das schon alt und so ein Kram. Und sagt, das ist gut, dass du mir das gesagt hast. Und das meine ich so, als hätten ihm die Berater gefehlt und die innere Stimme zu sagen, jetzt wird's gerade ein bisschen arklamaukig, jetzt wird's auch ein bisschen billiger von den Jokes und so. Und das ist schade irgendwie, weil man will das ja eigentlich als Zuschauer auch gar nicht miterleben.
Nee, das ist nämlich, weil irgendwann es gibt so Comedians, die haben es richtig gemacht. Die haben zum Beispiel Mike Myers, nehme ich da ganz gerne als Beispiel. Den kennt man aus Wayne's World, genau. Austin Powers und diverse andere Sachen. Der hat wirklich für mich Comedy-Geschichte geschrieben. Der hat für mich mit der besten Comedian
gemacht. Synchronisiert von Rick Cavanian.
Austin Powers ist synchronisiert von Rick Cavanian. Genau, ja. Genau, stimmt. Da haben wir wieder die Brücke dahin. Aber es ist wirklich so, dass Mike Myers, als man dann gemerkt hat, so, da hat er noch diesen Sex-Guru-Film gemacht und der lief dann nicht mehr so richtig doll. Und der ist dann irgendwie sehr schnell so ein bisschen in so eine Produzentenrichtung.
Ja.
Ja, und hat ja dann auch Bohemian Rhapsody jetzt letztens mitgespielt und den hat man fast gar nicht erkannt, weil er so einen aufgedunsenen Manager spielt. Aber irgendwie fand ich so, ja, krass, der hat das irgendwie, der ist dann so zum richtigen Zeitpunkt abgehauen und hat halt auch so dieses, der war halt, ne, Mike Myers war Austin Powers, Wayne's World, Shrek, so, da ist man so, krass, das war ein krasser Typ und hat zum richtigen Zeitpunkt ist er so zurück und ich glaube, er kommt jetzt sogar mit irgendwas wieder, ich glaube, er kriegt jetzt eine Show demnächst, aber
ist ja dann wieder was anderes.
Auch, ist wieder was anderes, aber da bin ich auch gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass der das wieder, dass dann auch genug Zeit und dass der zum Beispiel ein sehr gutes Feingefühl hat für sich selber. Es gibt Schauspieler wie zum Beispiel Keanu Reeves, über den wir auch in der nächsten Ausgabe sprechen werden, weil wir reden dann über Der Tag, an dem die Erde stillstand. Keanu Reeves ist auch so ein Schauspieler, der nochmal so einen dritten Frühling erlebt hat. Und wenn ich im Comedy-Sektor bleibe, muss ich auch sagen, Adam Sandler, von dem ich ein großer Fan bin, der so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist oft, der ist auch einer von diesen Comedians, wo ich sage, der hat sehr, sehr viel gute und lustige und drüber Komödien gemacht in den späten 90ern, Anfang 2000ern. Und irgendwann ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwann haben die einfach wahnsinnig schlechte Skripte den geschrieben. Er hat die aber trotzdem mal gemacht. Er hat Jack and Jill gemacht, er hat diesen Chaos Dad gemacht und so. Und da waren echt ein paar Dinge dabei, wo ich sage, boah, Kindsköpfe 2 ist einer der schlecht geschriebensten Komödien der Welt.
Das also ist wirklich
furchtbar,
schlecht,
furchtbarer ja. Film. Aber Sandler hat dann irgendwann so diesen Moment gehabt und der war dann so vor allem mit Majorowitz Stories und Uncut Gems da, wo man sagt so, ja, krass, der kann's doch noch und hat nochmal so ein Comeback gehabt. Und ich habe auf diese Art von Comeback bei Eddie Murphy so ein bisschen gehofft. Und er hat ja dann diesen Dolomite-Film gemacht vor ein paar Jahren, den fand ich schon ganz gut. Und ich habe so gedacht, vielleicht wird jetzt zum Beispiel Prinz von Zamunda 2, wird so dieses so, wow, Eddie Murphy ist wieder da und er ist immer noch krass so, weil er kann es ja quasi immer noch so. Er macht auch gar nicht so viel falsch in dem Film, weil der Film ist halt drumherum so schlecht, dass ihm das halt auch nichts bringt, dass er da in dem Film nicht schlecht ist. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass das bei ihm passiert. Meinst du, da kann das, also ich glaube ja immer dran, dass man das rumreißen kann. Siehst du das auch so oder meinst du, irgendwann ist so ein Punkt überschritten?
Das kann ich nicht genau, das hat was mit den Personen zu tun. Also ich denke mir, also erstmal ist man fasziniert, wenn jemand, der ja auch natürlich, sag mal, wohl auch die Produktionsfirma oder die Filmfirma ja auch sagt, kann man hier, wir machen einen Eddie-Murphy-Film, dann kann man sich ja auch die teuren Drehbuchschreiber leisten, ja, weil man ja sowieso ein teures Projekt hat. Und ja, dann macht man das ja eigentlich auch. Bin ich immer überrascht und fasziniert, wie beschissen die Drehbücher auch teilweise sind.
Ja,
wo man sagt, jetzt sind da schon die teuersten Autoren der Welt irgendwie dran und schreiben wirklich eine Grütze. Also wo man denkt, irgendwie das, also
die da könnte immer noch die erstbeste Idee haben. Ja, es gibt doch, also wirklich, ja, die besten Autoren von Hollywood, die stehen doch alle in der Schlange,
ja,
wenn man sagt, wir machen Prinz von Zamunda 2.
Ja.
Das Ding ist, das ist ein,
das erstaunlich. Also das ist erstmal eine faszinierende, das ist überhaupt ein faszinierender Aspekt. Und dann weiß ich es nicht ganz genau. Ich glaube, dass was dazugehört, das kenne ich. Also jetzt, sag mal, ich jetzt runtergerechnet auf mein Berufsleben, so, dass ich das so lange mache. Man muss sich immer wieder mal hinterfragen: Brenne ich noch? Also oder merke ich jetzt gerade so? Kommt,
jetzt ist es nur
so,
noch Arbeit.
Jetzt ist es so Arbeit und jetzt bin ich auch mit dem Mittelklasse-Gag zufrieden, obwohl ich weiß, dahinter steckt noch der wirklich gute Gag. Das spürt man eigentlich, das weißt du eigentlich immer. Mm. Wenn ich das schreibe, weiß ich schon, den behalte ich oder den nehme ich nur dazu, um mich warm zu machen, um dann vielleicht den besseren Satz zu schreiben oder Dialog. Und ich glaube, das ist der Punkt, hat er das oder hat er das nicht, das kann ich aber nicht beurteilen.
Klar.
Ich weiß nur, das wäre gut, wenn man es hat oder wenn er es hat, weil dann kannst du vielleicht irgendwann nochmal sagen, pass auf Leute, dann kannst du vielleicht einmal zu Leuten sagen, pass auf, der und der und der raus aus dem Zimmer, weil ihr habt mich schlecht beraten, ihr habt Scheiße geschrieben für mich und sowas, ich will mit euch nicht mehr arbeiten, ich will Leute, die mir gut tun, die mich inspirieren, die wissen, was mein Kern ist, was ich am besten kann. Das ist aber die Frage, hat er das noch, den Spirit, oder sagt er irgendwie, ach, ich lasse es so ausklingen und nehme nochmal die Kohle mit und ich habe ja meine Highlights, ich werde irgendwann in der Filmgeschichte, habe ich eh schon meinen festen Platz. Das kann ich nicht einschätzen. Aber wichtig ist es. Ich finde, den Punkt muss man auf jeden Fall, den muss man hinbekommen. Der Rick hat mir erzählt, der hatte jetzt ein Projekt, da ist er auf Mirko Nonchef getroffen, von Samstagnacht. Mhm. Der ist ja auch nicht auch verschwunden in den letzten Jahren.
Eine Legende
gewesen. Und warum ist er eine Legende? Er ist jetzt schon eine Legende im relativ jungen Alter, weil er irgendwann aufgehört hat, weil er das nicht ausgereizt hat, sondern wirklich zu Samstagnachtzeiten geglänzt hat. Und jetzt bei diesem Projekt mal wieder dabei war, das ist ein Projekt, wo mehrere Komiker was zusammen machen, ich will das jetzt nicht zu sehr erzählen, aber und dann waren alle waren happy, also die ganze Komikerriege, die da im Raum waren, haben sich alle gefreut, Mirko Nonchef mal wieder zu sehen und der hat dann auch, und Rick hat ihn wohl auch ein bisschen gefragt und dann sagt er, ja, er macht jetzt nicht mehr so viel, er macht andere Sachen, hat auch Familie und blablabla und so und er hat es ja auch gut hinbekommen eine Zeit lang und so und natürlich ist es so, wir werden später irgendwie immer, als Rick sagt, ich treffe Mirko Nonchef, sage ich, boah, Mirko Nonchef, der Physical Gott, im Comedy-Bereich. Und er hat halt eben einfach irgendwann aufgehört, relativ früh. Und wir reden gut von ihm.
Ja, klar. Es gibt entweder den, man erkennt, wann gerade sein eigener Zenit ist und wenn jetzt gerade irgendwie aber nicht mehr geht oder der Antrieb fehlt, dass man dann sagt, jetzt nehme ich mich zurück. Rick Moranis ist auch so ein Schauspieler, der das gemacht hat. Ja, also der war ja bei Ghostbusters und bei Ich hab die Kinder geschrumpft und war so einer der Lord Helmchen und so, ne? Er war halt eines der Gesichter der 80er und auf einmal war einfach Rick Moranis.
Wie hieß denn der Film Little Shop of Horror?
Ja, klar.
Genau, super so. Film mit Audrey 2.
Genau,
die Pflanze.
Und diese Sachen, das ist so, das ist so auch so ein Typ, das ist auch so ein Mythos. Ne? So, das hast du. So Menschen, die dann, wenn sie dann mal wieder auftauchen, ich habe letztens ein Interview gesehen von ihm, da war er wieder da und da war ich so, boah, krass, das ist Rick Moranis. Wie großartig, den liebe ich ja. Und der sieht auch immer noch super aus und auch noch genauso aus wie damals. Dann hast du Leute, die es schaffen, sich immer wieder neu zu erfinden. Ja, bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, bleiben wir mal bei jemandem, der sich dann tatsächlich irgendwie alles erfüllt hat, Stefan Raab. Stefan Raab war 20 Jahre lang die Bank im deutschen Fernsehen und hat einfach, oder 15 Jahre, und hat ständig sich neu erfunden. Und am Ende war er einfach müde. So, die letzten 3 Jahre war er müde und dann war er weg. Beziehungsweise dann hat er hat eigentlich dann auch erkannt, jetzt ist gerade Feierabend bei mir mal. Einmal vielleicht 2-3 Jahre zu spät in Anführungsstrichen, ne? Weil am Ende war halt was, es hat ihm nicht geschadet, ne? Aber nee, hat dann auch, ich meine, er ist jetzt wieder da, macht wieder andere Sachen und so. Aber ich finde so, ich
Und das ist eine große Leistung, Max, dass jemand wie Stefan Raab, ich kenne den ja, hab den jetzt nicht mal getroffen, wir waren ja auch ein paar Mal bei TV Total mit Bartels. Und es ist halt tatsächlich so, wie der bei Schlag den Raab auch so immer drauf war, dieser Ehrgeiz, dieses allen der Welt zeigen, dass ich kann's und den nächsten den Hit schreiben und aus dem Maschendrahtzaun, den ganzen Kram, der ist ja immer sehr getrieben und natürlich auch mit einer gewissen Überzeugung, das musst du ja auch dann haben. Und dass der es schafft, tatsächlich irgendwann zu sagen, ich höre jetzt auf, ich verschwinde jetzt aus dem Fernsehen, ich bin jetzt nicht mehr, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Und da bricht ja auch ein ganzer Apparat zusammen mit Brainpool und was weiß ich, irgendwie auf einmal ein riesen Wirtschaftsfaktor. Und er hat es einfach gemacht und das ist eine große Leistung. Also auch wenn er vielleicht ein paar Jahre, kann man jetzt so sagen, zu spät, das haben wir vielleicht auch gar nicht alle so empfunden, aber überhaupt, dass er relativ im jungen Alter trotzdem auf die Bremse gegangen ist, finde ich Wahnsinn.
Ja, total. Also das ist, das hat muss man einfach.
Imponiert, muss ich echt sagen.
Das muss man schon können und viele Leute können das nicht oder wenn du halt dich immer wieder neu findest, dann musst du es auch nicht können. Ne? Das ist auch immer irgendwie schön. So, keine Ahnung. Nimm Tommy Krappweiß, der dann einfach irgendwann nach seiner Fernsehkarriere einfach mal Bernd das Brot erfunden hat und solche Sachen. Also das ist irgendwie, ich finde, da gibt's sehr, sehr viel schöne Beispiele und Eddie Murphy ist leider irgendwie so ein Beispiel, wo ich sage so, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das alles finden soll. Ich achte ihn schon sehr, ich mag ihn schon echt gern. Ich finde, er strahlt auch so ein bisschen das ehrliche, sympathische Arschloch aus, so als Typ. Er macht seinen Job immer noch, wenn er will, gut. Meistens scheitert es nicht an ihm, sondern es scheitert eher an den sehr schlechten Drehbüchern. Aber ich glaube, er hätte sich auch vieles in den letzten 10, 15 Jahren sparen können. Und dann wäre vielleicht seine Legacy und sein was man so, wenn man an Eddie Murphy denkt, dann denkt man so, ja, das war der Typ, der unfassbar krass in den 80er, 90er und der dann irgendwann, wo es dann sehr abgeflacht ist. Und manchmal wäre es schöner, wenn man einfach, der war richtig krass in den 80er, 90er. Was macht der eigentlich? Wo ist der eigentlich irgendwann hingegangen? Ja, genau. Ich glaube, das ist manchmal das ist der, super. Das wäre schöner manchmal.
Ja, das glaube ich auch. Genau. Wobei ich, bei uns ist es manchmal nur so, wenn wir spielen ja hier im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel dann richtig viel. Wir spielen dann auch mal ins Bürgerhaus Dreieich 8 Mal und wenn du dann an eine Tankstelle kommst und da sitzt dann so ein älterer Mann und sagt, gibt's euch eigentlich noch? Du kommst so gerade aus der vollen Halle, dann ist die Frage manchmal auch wieder ein bisschen doof.
Ja, ja, klar.
Aber ich weiß, was du meinst. Das war jetzt auch nur ein Scherz. Also nee, ich find, das ist schon richtig. Ich glaube, irgendwann den Punkt zu haben, dass Leute sagen, was macht der eigentlich? Und dann kommt der auf einmal um die Ecke und sagt, da ist er. Ja, und dieser Mythos, dass man sich den nicht selber zerbombt, das ist, glaube ich, ganz, ganz, das ist eine Kunst.
Ja, oder zumindest, ich finde, Badesalz als Beispiel, ich werde jetzt hier keine Lobeshymne halten.
Nein,
aber
das wäre
trotzdem,
jetzt auch
aber ich finde trotzdem, dass ihr das zum Beispiel sehr gut hinbekommen habt, dass ihr in Würde gealtert seid. Und das ist als Comedian so wichtig. Es ist so wichtig, in Würde zu altern, dass man nicht denkt, so, ich gehöre noch immer zu den, yo, wollt ihr auch mal hier so einen kleinen Lungentorpedo? Und ich habe jetzt hier noch mal ein paar lustige Gags rausgekramt. Kennt ihr Fische? Also das macht man nicht mehr so. Ich finde, man muss auch immer so ein bisschen wissen, wo man steht und was der eigene Status ist. Und dass man halt dann, entweder, dass man halt die Nächsten mit ranzieht oder sowas, aber dass man das irgendwie ordentlich macht. Und manche können das sehr gut und manche können das nicht so gut.
Vielleicht sollte Eddie Murphy noch mal mit Tarantino arbeiten.
Ja.
Stell dir das mal vor, der würde eine Wahnsinnsrolle spielen. So, weißt du,
das ist ja so richtig, oft so, dass man halt noch mal dann, ich glaube ja immer so, dass solche Schauspieler, so Comedians, die auch, das kann ja vielen Leuten noch mal so einen ganz anderen Antrieb geben. Ne? Tarantino hat schon so viele Leute schon irgendwie zurückgeholt. Ja. So. Also auch ein, ich meine, der war zwar nie weg, aber auch ein Brad Pitt, dass Brad Pitt noch mal einen Oscar gewinnt für Once Upon a Time in Hollywood, das ist ja auch, das ist natürlich auch der Handschrift eines Tarantino geschuldet oder auch ein Leonardo DiCaprio oder sowas. Das sind ja Schauspieler, die haben auch irgendwie, die waren die Jugendschauspieler und die haben dann nochmal so eine Renaissance erlebt, halt als erwachsene große Schauspieler, haben dann diese ganzen Scorsese-Tarantino-Dinger gemacht und waren auf einmal so Shutter Island, weißt du, also mit jedem großen Regisseur, der irgendwie zu dem Zeit Christopher Nolan, der den einfach vergöttert. Also das ist ja unfassbar so und sind immer die schönen Karrieren und die entwickelten Karrieren und dann gibt's halt diese, so, ja, ich, das liegt dann vielleicht am Charakter, da ist man dann vielleicht einfach zu arrogant. Ich bin jetzt mal gespannt, Prinz von Zamunda 2 ist jetzt draußen. Wie gesagt, den finde ich absolut furchtbar geworden. Beverly Hills Cop 4 kommt. Was erwarten wir denn da? Ich war ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen euphorischer, auch wenn der dritte Beverly Hills Cop bei weitem nicht als einer der besten Beverly Hills Cop-Filme
trägt. Aber ist das nicht dein Lieblingsfilm aus der Trilogie?
Das ist, also da muss man
ein bisschen. Bisherigen Trilogie?
Filmkritiker haben wir an dieser Stelle natürlich komplett abgeschaltet. Es gibt dazu aber auch eine Geschichte.
Aber dafür ist der Podcast auch für die
Serie
auch nicht.
Für die ist er wirklich nicht. Also ihr müsst woanders rein, ja, Leute. Genau. Aber also bei mir ist es so, ich habe den damals im Kino gesehen. Das war der erste Beverly Hills Cop, den ich gesehen habe. Und ich bin wahnsinnig Freizeitpark-affin. Also ich fahre regelmäßig ins Disneyland und solche Sachen.
Ja, weil ist mir schon das, Junkie. Schlimmer
das,
Junkie.
Ich finde das schon richtig geil und lieb die gekünstelte Welt, die mir da vorgegaukelt wird. Dementsprechend war ich natürlich als Kind wahnsinnig begeistert von Beverly Hills Cop 3, wo das ja alles auch zu tragen kommt. Und das war auch mein erster Beverly Hills Cop. Den habe ich im Kino gesehen, den habe ich sehr, 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 sehr genossen damals als ich weiß nicht, wann der kam, ich war irgendwie so 12, 13 oder so. Und deswegen habe ich natürlich irgendwie so ein Guilty Pleasure auf den Film. Habe natürlich, als ich dann später alle Beverly Hills Cop Filme mir nochmal in Ruhe reingezogen habe, schon begriffen, dass es natürlich mit weitem Abstand der schlechteste ist, weil er total überzogen ist. Und da merkt man auch schon, in den Beverly Hills Cop Film merkt man, glaube ich, ganz gut, was die Fehler von Eddie Murphy waren. So am Anfang so dieses sehr junge, freche, der coole Cop. Und da war das irgendwie alles mehr in die Bahn gelenkt. Und der dritte war dann schon zu übertrieben, zu Comic Relief mäßig und zu kindisch auch so. Und keine Ahnung.
Und jetzt kommt der vierte.
Jetzt kommt der vierte. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich Prinz von Zamunda gesehen habe, wo ich dachte, so jetzt wird man ja hoffentlich da ein bisschen sicherer dran gehen und auch das Ganze mit das Franchise mit Fingerspitzen anfassen, weil man hat ja, also ich finde nicht, dass zweite Teile, erste Teile schlechter machen, das finde ich eine dumme Meinung, aber viele Leute haben diese Meinung, die sagen, wenn der zweite Kacke ist, kann ich den ersten nicht mehr gucken. Das finde ich nicht, dann guckt man den ersten vielleicht sogar noch lieber. Ja, also ich als großer Ghostbusters-Fan, also könnte ich ja nie wieder nach 2016, könnte ich ja nie wieder Ghostbusters gucken, weil das einfach eine Katastrophe war, damals da.
Ja, bei mir ist es Jurassic Park. Jurassic Park, der erste. ist ein Klassiker, den ich geliebt habe. Der zweite war irgendwie doof. Der dritte war dann ganz okay. Dann kam später Jurassic World, die ich halt eben beide total mochte. Aber ich kann auch nicht sagen, dass der zweite Teil mir den ersten kaputt gemacht hat, konnte ich zu keinem Zeitpunkt sagen.
Nee, also das ist auch Quatsch. Aber natürlich so, ich finde so, wenn man so ein großes Franchise angeht, will man ja auch anknüpfen und will ja nicht nur irgendwie einen Aufguss liefern. Jetzt ist es bei Prinz von Zamunda 2 passiert. Meinst du, das passiert bei Beverly Hills Cop 4 auch? Ich habe so ein bisschen die Euphorie verloren, beziehungsweise den Optimismus.
Ich kenne die Hintergründe nicht. Das heißt, ich weiß zum Beispiel nicht, wer den produziert hat, wer das Buch geschrieben hat. Wenn das dieselben Autoren sind wie jetzt bei Zamunda 2, dann ist natürlich, dann winkt Gefahr. oder droht Gefahr und
es
winkt
droht Gefahr.
Es droht Gefahr, es winkt Gefahr, genau. Und dann, ich weiß es nicht. Also lassen wir uns überraschen. Und dann kommen wir auch nochmal wieder interessanterweise zu dem Punkt, wenn das jetzt auch nochmal so ein komischer Aufguss würde, wollen wir jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen, dann würde das natürlich auch weiter die These füttern, dass Eddie Murphy die Geschmackssicherheit verloren hat oder vielleicht den Ehrgeiz. Aber ich würde sagen, da der Film noch nicht draußen ist, blicken wir einfach optimistisch nach vorne und hoffen mal, dass der Film vor allem dir als Beverly Hills Cop Anhänger oder Fan, dass der dir Freude macht, ganz einfach.
Ja, ich hoffe es auch. Ich erwarte ja immer gar nicht mehr so viel. Ich bin ja gar nicht so gesagt, der muss die Welt verändern, der muss ja einfach nur Spaß machen. Ich finde ja, wenn ein Film Spaß macht,
absolut.
Das sind ja einfach Blockbuster, die auf simple Art und Weise unterhalten sollen. Aber Prinz von Zamunda 1 schafft das immer noch und ich kann euch wirklich sagen, den kann man immer noch sehr gut gucken und ich hoffe, ihr habt den heute Abend gesehen. Wenn ihr ihn heute Abend nicht gesehen habt, schaut ihn irgendwann anders mal.
Genau.
Bei so. Kabel 1.
Genau, und wir kommen jetzt zum Abschluss. Kommen wir zu einem Filmquiz. Wir haben nämlich hier von
Kabel eine Redaktion.
Wir haben eine Redaktion. Vielen liebe Grüße an die Redaktion.
Hallo Idia,
hallo Kabel 1. Und wir haben Fragen bekommen, die der andere nicht kennt. Also ich frage dich jetzt Dinge und dann, wenn du was weißt, gibt's einen Punkt. Und wer von uns beiden mehr Punkte hat, hat gewonnen. Und der Verlierer muss dann in der nächsten Folge wieder den Film zusammenfassen. Das heißt, wenn ich das Quiz verliere, dann muss ich den nächsten Film.
Dann musst du der Tag, an dem die Erde stillsteht,
genau,
in einem Satz.
Wahrscheinlich in einem halben, wahrscheinlich, wenn es nach dir geht. Oder
so.
Ich gebe dir 8 Wörter oder sowas. Gut, das werden wir dann noch ausbaldöbern. Jetzt fangen wir mal an. Ich fange an, frage dich zuerst.
Ja.
Wollen wir immer abwechselnd machen?
Genau. Wie viele Fragen haben wir insgesamt?
Jeder hat drei. Gut, okay, also ich fange an. Achtung. Für welchen Filmhit lehnte Eddie Murphy eine Hauptrolle ab, um Beverly Hills Cop zu drehen?
Beverly Hills Cop kam raus. Gibt es einen Tipp?
Ja, es gibt einen Tipp. Es ist einer von Max' absoluten Lieblingsfilmen, in dem er nicht mitgespielt hat.
Wann kam Beverly Hills Cop raus? 84? Dann könnte es Ghostbusters sein.
Punkt an dich. Es war Ghostbusters.
Stark.
Ja.
Danke.
Genau.
Punkt an mich.
Wie fühlt man sich dann, wenn man sowas abgelehnt hat später, weißt du, so?
Es gibt so ganz viele von diesen Geschichten, ne?
Ja,
es gibt ganz viele Geschichten, auch wer Indiana Jones abgelehnt hat, ja, wer, genau. Ne? Also ich
hab ja, Wahnsinn. Ich meine, wir sollten in dem ersten Film, die 7 Zwerge von Otto, zwei Zwerge spielen. Und dann mochten wir das,
konnten
wir
dann. Schlecht gealterter Film. Gut, dass ihr da nicht dabei wart.
Und wir konnten nichts damit anfangen. Wir haben das Buch gelesen, wir haben dem so erstmal zugesagt, haben das Buch gelesen und haben dann irgendwie schweren Herzens gesagt, passt auf, Leute, ist nicht böse gemeint, aber wir wollen es nicht einfach nur Bretter über den Kopf ziehen. Das macht uns irgendwie, was da steht, macht uns keinen Spaß. Und das war dann irgendwie schon spannend, als der in die Kinos kam und so, war ja dann mords erfolgreich. Aber wir haben das nie, muss man sagen, dass der Erfolg hat uns nicht in der Entscheidung irgendwie geknickt oder hat das irgendwie, wir haben denen das auch total gegönnt, aber es war spannend. So, jetzt frag mal du.
Jetzt frag ich mal. Wie bekam Terence Hill die Rolle des Cat Stevens im ersten gemeinsamen Film Gott vergibt Django nie?
Wie er die Rolle bekam?
Ja. Tipp, er war gar nicht die erste Wahl.
Erste Wahl. Das heißt, es ist jemand.
Peter Martell war eigentlich die erste Wahl.
Okay. Und Peter Martell hatte wenige Wochen vor den Dreharbeiten eine schlimme Blinddarmentzündung und musste dann absagen.
Das ist fast wahr. Scheiße. Also ist der, er hat sich den Fuß gebrochen.
Oh, okay, na gut. Das ist
aber er hatte eine Verletzung. Okay. Hättest du gesagt, er war verletzt, hätte ich es gelten lassen. Nee. Du bist wieder sehr spezifisch geworden.
Und hab mich so um den Punkt gebracht.
Ja, ja, okay. Das gibt jetzt keinen
okay,
Punkt.
Aber ich fand die Blinddarmentzündung trotzdem auch ganz schön.
Ja, das ist sehr, sehr kreativ
gut,
gewesen.
Ja, finde ich gut. Auch. Danke, schön, dass du das erkennst. Es gibt eine Rolle, die Eddie Murphy bereut, nicht angenommen zu haben. Und um welchen Film handelt es sich?
Tipp.
Ein bahnbrechender Film 1988 mit Polizist in Hauptrolle.
Polizist in Hauptrolle? Bahnbrechend von 1988?
Ja, das Interessante ist, dass ich diesen Film zwar kenne, aber dass ich und weiß auch, dass der in aller Munde war, aber bahnbrechend ist mir jetzt vom Attribut her tatsächlich ein dicken Ticken zu viel.
Okay.
Aber egal.
Was ist dir das, ein dicken Ticken zu viel?
Scheiße, du hast gemerkt. Ich wollte sagen, ein Ticken und dann habe ich einen Ticken
zu viel.
Und dann habe ich einen dicken Ticken. Okay.
Naja, also, egal. Was, also ein weißt Film von 1988.
Ja. Sag doch einfach, dass du es nicht weißt.
Ich weiß es nicht. Warte. Ich rate jetzt einfach irgendwas. Scott und Hooch?
Nein. Nein. Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
Okay.
Wobei man sagen muss, dass Roger Rabbit natürlich durch die Technik mit den Comics und den Realfiguren tatsächlich dann schon bahnbrechender war als jetzt der sabbernde Hund in Scott and Hooch.
Ja. Ja, das stimmt. Ja gut, Roger Rabbit war schon ein Ding so. Obwohl das immer so, ich finde es so ein Nischenfilm im Kopf, oder? Roger Rabbit ist doch jetzt nicht so ein klassischer Film, wie man als erstes nennt, der ist Kult, aber der ist auch irgendwie eigen.
Ja, okay. Naja. Komm, wir machen weiter. Noch eine. Zwei.
Ich bin jetzt bei meiner Zeit. Welche Rolle für einen legendären Filmhelden lehnte Terence Hill 1981 ab, obwohl er die erste Wahl war?
Filmhelden gab es damals.
Na, die ganz großen.
Ja, die ganz großen Filmhelden waren sowas wie Rambo oder Rocky.
Mhm.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Reihe noch vergesse, die ich irgendwie.
Ja, so diese typischen Actionhelden.
Ja.
Ne? Da gab es so. Kann ja alles Mögliche sein.
Ich sag jetzt
soll ich noch einen Tipp noch haben?
Ja.
Der Synchronsprecher des Schauspielers, der die Rolle letztlich bekam, ist derselbe wie der Synchronsprecher von Terence Hill. Also die gleiche Stimme. Der Stimmjob war der gleiche, egal ob der eine oder andere es macht.
Okay, dann war es unter anderem Dan Aykroyd oder eben, wir hatten ja auch Sylvester Stallone, hatten wir auch gesagt.
Aha.
Und Schwarzenegger.
Aha. Also auf einer richtigen Fährte.
Ja, Terminator, weiß ich jetzt von den Jahreszahlen nicht mehr ganz genau, aber Terence Hill, dass der als Terminator in Frage gekommen ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, obwohl er ja ein durchtrainierter Bursche war, aber ein zu nettes Gesicht hatte.
Mhm.
Ich gehe jetzt mal in die Rambo-Rocky-Ecke und sage mal, ich habe keine Ahnung.
Ding, 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 ding.
Rambo.
Ding. Okay, das stimmt.
Es stimmt.
Das ist ein Punkt.
Okay.
Das ist ein Punkt für dich.
Ja.
1-1-1.
Okay.
Jetzt wird gestochen,
so, jetzt
Leute.
Jetzt wird gestochen. So, jetzt kommt die dritte Frage. Also, okay. In Der Prinz aus Zamunda gibt Akim zwei Obdachlosen sein Kleingeld. Woher kennt ein Eddie Murphy-Fan die beiden?
Aus den Glücksrittern. Das sind die zwei Typen, die er im ersten, die an die Glücksritter abschmettert.
Das ist leider sehr richtig und das ist dein zweiter Punkt. Die heißen Randolph und Mortimer und sind eben in diesem
Eddie Murphy. Die sind mir irgendwie in Erinnerung.
Die reichen Brüder, genau.
Genau, die erinnern mich nämlich immer an die Charles Dickens Geschichte.
Ein super guter Gag natürlich, dass die beiden Typen, die am Anfang dann als Bettler ist, einfach.
Ja, ich habe letztes Jahr so einen riesigen Eddie Murphy Marathon mal gemacht und habe ich dann auch die Glücksritter nachgeholt und dann kurz danach.
Den habe ich übrigens vorhin vergessen, den fand ich damals auch sehr gut.
Der war auch wirklich sehr gut.
Ja, den haben wir leider beide vergessen, fälschlicherweise.
Ja, stimmt. Auch ein großartiger Dan Aykroyd in diesem Film.
Gut,
wenn du diese Frage jetzt falsch beantwortest, dann.
Kann ich mir schon mal Gedanken machen.
Dann kannst du dir Gedanken machen. Wie viele Filme mit Bud Spencer und Terence Hill zusammen gibt es insgesamt?
Puh.
Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Im Schnitt gab es zwischen dem ersten und dem letzten Film knapp alle zwei Jahre einen Film mit den beiden.
Okay. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie lange die das gemacht haben. Die haben irgendwann aufgehört, dann haben sie mal eine längere Pause gemacht und haben dann nochmal einmal was versucht. Das war aber dann auch schon nicht mehr so duft und dann haben sie es gelassen. Ich sag mal 23.
Nee, das ist leider falsch, es waren 18.
Okay.
Tja, damit musst du nächstes Mal den Film Der Tag, an dem die Erde stillstand zusammenfassen und nimm doch einfach den Satz, ja, was geht's denn? Ja, der Tag, an dem die Erde stillstand. Hast du da einfach, aber den Titel.
Genau, aber das, der Gag ist jetzt leider weg.
Ja, den hast du
leider
verbrannt. Den wollte ich ja noch wegnehmen, ganz kurz. Ja,
super, danke schön. Vielen Dank. Max, hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr mit uns was anfangen konntet da draußen.
Ja, wir hoffen, ihr hört weiterhin zu. Wir sind schon, jetzt ist ja gerade Ostern, erstmal frohe Ostern an der Stelle noch so. Wir sind dann schon am Mittwoch wieder da. Da ist, kommt dann schon die zweite Folge.
Merkst du gerade, was du für eine Stimme? Wir sind schon am Mittwoch wieder da.
Das ist meine Radiostimme. So, schön, dass ihr da seid.
Voll so, so.
Ja, so ein bisschen ganz nah dran.
H3. So eine H3 FFH.
Ja, das ist meine Radiostimme. Ja, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Und jetzt für euch Bruce Springsteen.
Gehen noch rüber zum Wetter und
Sweet Home Alabama. Ja. Ciao. Nein, wir hören uns am Mittwoch wieder.
Vor allem Bruce Springsteen, Sweet Home Alabama, dankeschön. Bruce Springsteen würde dir eine knallen, wenn er das gehört hätte. Frechheit. Also Leute.
Ist das nicht von ihm?
Nein, das ist nicht von ihm.
Von wem ist das?
Das ist, Sweet Home Alabama ist von Lynyrd Skynyrd.
Ach, stimmt. Ja, genau. Wollte ich auch nochmal testen. Sehr gut, das ist ein halber Punkt nochmal fürs Quiz.
Ja, und vor allem zwischen Lynyrd Skynyrd und Bruce Springsteen liegen auch, sag mal, politisch auch gewisse Welten, um das mal anzudeuten.
Ja? Gut. Naja, gut.
Das noch zum Schluss dazu nochmal ein, politisch nochmal richtig einen rausgehauen. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Tschüss. Leute,
bis Mittwoch. Ciao.
Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von Kaleidosphere.
Fire.